Ja, lieber Christian, erstmal danke, dass du hier am freien Tag bei deinen Sommerretreats dir Zeit für ein Interview nimmst. Danke.
Ja, ich freue mich, dass du hergekommen bist extra. Du hast viel mehr Aufwand betrieben als ich.
Jetzt lag es am Weg. Ja, wir haben uns ein Thema ausgesucht und zwar kann man was tun.
Ja.
Würdest du erstmal allgemein darüber
Ja,
sprechen?
nun hatte ich ja auch die Gelegenheit, weil wir schon beim Frühstück das Thema benannt haben, ein bisschen drüber nachzudenken. Und ich möchte mal anfangen mit der Situation, in der Ramana Maharshi war damals, als er anfing zu lehren. Und dann ist mir eingefallen, dass Meister Eckhart und Johannes Tauler in derselben Situation waren. Nämlich, sie haben beide waren sie konfrontiert mit spirituell Suchenden, die jede Menge Übungen hatten. Yoga-Übungen, den Namen Krishnas von morgens bis abends sprechen, Mantras singen. Es gab unzählige Übungen, mit denen die Suchenden beschäftigt waren. Bei Meister Eckhart und Johannes Tauler, ist ein Schüler von Meister Eckhart, war es dasselbe. Die haben gebetet, stundenlange Gebete, Fastenrituale. Sie waren von morgens bis abends eingespannt in solche Übungen. Und beide haben gesagt, hört damit auf. Und jetzt muss man verstehen, was das für Übungen sind. Das sind alles Übungen, die haben die Struktur, ich tue etwas, um etwas zu bewirken. Ich spreche Gebete, um in einen bestimmten Zustand zu kommen. Das hat dann bestimmte Resultate. Ich mache Yoga-Übungen, um in eine bestimmte Art von Kontrolle der Körperhaltung zu kommen. Ich benutze die Konzentration auf den Atem, um die innere Aufmerksamkeit so auszufüllen, dass keine Gedanken mehr da sind. Alle Übungen haben die Struktur, ich tue etwas, um etwas zu bewirken. Und sowohl Ramana als auch Meister Eckhart und Johannes Tauler dann noch expliziter haben gesagt, hört auf damit.
Wobei ich gerade schon was fragen möchte. Also die Übung selber hat ja eigentlich nicht die Struktur, sondern die Menschen, die sie machen. Also man
Die
kann ja
Übung.
alles machen,
Nein.
einfach als
Nein,
Fließen aus sich selber heraus.
die Übung hat die Struktur.
Okay.
Die sollten ja die Übung machen, um in einen bestimmten Zustand zu kommen.
Ah ja.
Die Übung, ich habe vorher einen Plan, ich habe die Übung ja vorher bei der Yoga-Haltung, ich habe vorher ein Bild, wie ich aussehen soll, wenn ich die Yoga-Übung eingenommen habe, die Asana. Dann bewege ich meinen, und ich habe das Erfahrungsbild aus vorhergehenden Übungen, wo irgendwelche Lehrer mir gesagt haben, wie diese Yoga-Haltung zu sein hat. Ich habe vorher also ein Bild, einen Plan. Ich kenne vorher das Gebet, das Jesus-Gebet, was den ganzen Tag gesprochen wird, mit dem Atmen. Herr Jesus Christus, beim Ausatmen erbarme dich meiner, so ungefähr. Das den ganzen Tag. Ich habe das vorher. Jetzt tue ich das, um in einen bestimmten Zustand zu kommen, schließlich letztlich Erleuchtung, bis dahin in einen gedankenleeren Zustand, in einen hingebungsvollen Zustand, in irgendetwas. Das ist die Übung, die diese Struktur hat. Nicht erst der Mensch.
Ja, aber ich kenne es zum Beispiel von mir selber, dass es da einen Unterschied gibt, dass da die Möglichkeit ist, was zu machen mit dem Ich-Gedanken, ich mache das. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass etwas passiert aus mir heraus, was nach außen wie eine Übung aussieht, aber keine Übung ist
Richtig,
oder
da
da
kommen wir ja
keine.
gleich zu, dann hast du auch keine Übung. Es wird dann immer gesagt, ja, wir machen die Gehmeditation, wo auch vorher ein Plan ist, in diesem Kreis zu gehen, mit bestimmten Bewegungsschrittabfolgen. Und ich mache die so oft, dass sie von alleine geschehen. Trotzdem, und das ist das Missverständnis, trotzdem hat die Übung dann innerlich das Unbewusste das übernommen, die Kontrolle. Das Bild, wie ich mich bewegen soll, in welcher Geschwindigkeit, mit welchen Bewegungsabfolgen, in welchem Kreis und so weiter. Das alles ist vorher da und wird jetzt automatisiert vom Unbewussten gesteuert. Und es ist egal, es bleibt die Struktur, ein Plan, dann ein Subjekt, das eine Handlung ausübt mit einem Objekt, das ich selber bin, mein Körper, meine Seele, mein Geist, mit einem bestimmten Resultat, das dann verglichen wird mit der vorhergehenden Erwartung, die Struktur. Ob die bewusst ist oder durch Automatisierung ganz von alleine abläuft, scheinbar ganz von alleine, de facto vom Unbewussten gesteuert wird, ist kein Unterschied. Es hat diese Struktur. Und gegenüber den Übungen haben sowohl Ramana gesagt als auch Meister Eckhart, hört auf damit. Weil de facto haben sie gesagt, Aufwachen ist etwas, was durch vollständiges Loslassen geschieht, die Erfahrung, dass kein Handelnder da ist und ich kann nicht mit Übungen, die diese Struktur haben, wo der Handelnde existiert, kann ich mich nicht diesem Zustand des Nichthandelns nähern. Also haben sie gesagt, tut nichts. Ramana hat im Übrigen, das wird dann immer nicht zitiert, auch gesagt, zu Anfang musst du dich zu 100% bemühen, hat er gesagt, bis du zu einem Punkt kommst, wo du dich nicht mehr bemühen kannst, aber wo du dich auch nicht mehr nicht bemühen kannst. So, wo das jenseits ist von Bemühung, sondern eine innere Bewegung. Jetzt, wenn das Aufwachen geschieht, sobald ich in eine innere Haltung komme des vollständigen Loslassens, das bedeutet auch in einem Zustand des Geschehenlassens. In diesem Zustand, also in diesem vollständigen Zustand des Nichttuns, habe ich irgendwie zu gelangen, dann hat das Aufwachen, das mit mir getan wird, ich bin das Erleidende dabei, das mir widerfährt und geschieht, darüber sind sich ja alle einig, darüber braucht man auch nicht zu diskutieren, dass das leichter geschehen kann. Ich komme in den Zustand dadurch, an diese Chance des Aufwachens dadurch, dass ich in der Lage bin, mich völlig zurückzunehmen, nichts mehr zu tun, nichts mehr in der Hand zu haben. Meister Eckhart hat es damals wundervoll definiert. Er hat gesagt, wenn du in einen Zustand kommst, wo du nichts mehr hast, und er betont dann nicht äußere Reichtümer, das ist ganz egal, sondern die inneren Reichtümer. Also keine Erinnerungen und keine Identität und keine Bilder und keine Konzepte. Und nichts mehr willst, also keine Absicht hast. Und nichts weißt, also kein Konzept hast und vor allem nichts weißt, heißt, dich jenseits des denkenden Verstandes begibst, weil du keine Erwartungen und keine Pläne hast, für den nächsten Augenblick dich öffnend, ohne irgendeine Erwartung, ohne irgendetwas zu wissen. Wenn du also nichts hast, nichts weißt und nichts willst, dann wachst du auf, noch bevor meine Predigt zu Ende ist. So, das hat Meister Eckhart so gesagt. Und das ist das Gleiche, wie Ramana sagt. Ramana zitiert die Upanishaden, der sagt, wenn du so sehr aufwachen willst, wie jemand unter Wasser nach Sauerstoff verlangt, dann bekommst du im selben Augenblick die Freiheit. Das heißt, nichts anderes mehr tust, nichts wichtig ist, gar nichts, alles weg ist. Das ist der Zustand, in dem Aufwachen geschieht. Und jetzt ist die Frage, kann ich etwas tun, um in diesen Zustand des Geschehenlassens zu kommen? Kann ich etwas, also die Frage ist nicht, kann ich etwas tun, um aufzuwachen, sondern die Frage ist, kann ich etwas tun, um in diesen Zustand des Geschehenlassens zu kommen? So, und da gibt es Lehrer, die sagen, du kannst nichts tun, um aufzuwachen. Wenn sie konsequent wären, dann würden sie einen Brief rumschicken mit dieser Nachricht und ihre Tätigkeit komplett einstellen. Das wäre konsequent. Sie sagen aber stattdessen, es ist gut, wenn du regelmäßig in meine Retreats und Seminaren kommst. So, und in diesen Retreats und Seminaren passiert etwas. Der Lehrer redet. Der Lehrer fragt den Einzelnen. Der Lehrer zerstört die Ansichten, die der Einzelne hat. In der Psychologie nennt man diese Methode kognitive Umstrukturierung oder den sokratischen Dialog. Das ist eine gängige, sind zwei gängige Methoden der Psychologie, die genutzt werden, um Veränderungen bei Menschen zu erzielen. Und das soll ja das Gespräch des Lehrers mit dem Schüler. Zum Beispiel sagt der Lehrer, höre auf, etwas ändern zu wollen. Damit will er bewirken, dass derjenige sich ändert. Nämlich dahingehend, dass er mit dem Ändern wollen aufhört. Und er sagt ihm manchmal noch konkretere Anweisungen. Immer wenn das auftaucht, dass du den Wunsch hast zu ändern, dann denk daran. Tritt zurück und hör damit auf. Das heißt, er sagt zwar, du kannst nichts tun, um aufzuwachen, er macht aber mit den Leuten etwas. Er sagt den Leuten, tut etwas. Kommt zu mir her, hört euch das an, setzt euch dieser kognitiven Umstrukturierung und dem sokratischen Dialog aus, damit in euch Änderungen hervorgerufen werden, die euch, wo die Wahrscheinlichkeit des Aufwachens zunimmt. Also ist die Diskussion darüber, dass man nichts tun kann, eigentlich beendet, weil auch von denen auf eine klare Weise den Menschen genau gesagt wird, was sie zu tun haben und dann mit ihnen gearbeitet wird, um Veränderungen zu erzielen, die dazu führen, dass, das ist ja bei anderen Dingen auch so. Natürlich kann der Organismus was tun, um eine fremde Sprache zu lernen. Aber da ist auch kein Ich. Da könnte man auch sagen, du kannst nichts tun, um die Sprache zu lernen. Nein, man sagt, setz dich lang genug diesen CDs aus, wo du die fremde Sprache hörst, mitsprichst und über kurz oder lang wirst du die Sprache dann sprechen können. Tu etwas, tu genau das, setz dich dem aus, lass das in dich hineinkommen, diese neue Sprache, rede innerlich damit und so weiter. Das machen die spirituellen Lehrer mit den Schülern auch. Und jetzt ist dann also die eigentlich wichtige Frage, kann man das wirkungsvoller und kraftvoller werden lassen?
Kann ich es nochmal mit eigenen Worten sagen, wie ich es verstehe jetzt? Also, ja. Solange jemand das Gefühl hat oder meint, was tun zu können, kann man ihm sagen, tu was, dass du in den Zustand kommst, das geschehen lassen, passiert, dass du nichts mehr machst. Also richte dich aus, egal, sogar vielleicht brauchst du es gar nicht zu wissen, wie du dich ausrichtest, aber richte dich aus, geschehen zu lassen, solange du glaubst, du kannst was tun.
Nein, nicht solange du glaubst. Der Lehrer tut ja was mit dem und sagt dem, tu etwas, dass du hierher kommst. Das Hierherkommen ist ein Tun. In das Seminar kommen ist ein Tun. Jeden Tag 6 Stunden da sitzen ist ein richtiges Tun. Das kommt nicht von alleine. Das heißt, der Lehrer sagt, tu das und das, um dich dem Aufwachen zu nähern.
Ja, im Grunde ist alles Tun aber ein Geschehen, weil keiner da ist, der was macht.
Nein, es ist nicht alles Tun ein Geschehen. Es gibt viel Tun, das hat die Struktur, ich tue etwas, um etwas zu bewirken.
Ja, aber man meint, da wäre jemand, aber in Wirklichkeit ist ja keiner da.
Es sind zwei Ebenen. Der Organismus tut etwas. Der tut sogar auch Dinge, um was zu bewirken. Wenn ich Brot backe, dann geht dieser Organismus, kauft Mehl, rührt das zusammen, tut es in den Ofen. Dieser Organismus tut Dinge, um Dinge zu bewirken. Es gibt kein Ich, aber es gibt ein Subjekt. Dass man nichts tut, dass da niemand ist, der was tut, stimmt insofern, als kein Ich da ist, der was tut, aber es gibt einen Organismus, der etwas tut.
Ja, aber dann gehst du davon aus, dass es Ursache und Wirkung gibt.
dass Ursache und Wirkung gibt. Wieso sollte es keine Ursache und Wirkung geben? Lass mich ein bisschen nachdenken, ein bisschen damit, dass was... Natürlich gibt es Ursachen und Wirkungen. Wenn wir die CO2-Emissionen reduzieren, dann kann das bewirken, dass die Klimakatastrophe gemildert wird. Warum soll es keine Ursachen und Wirkungen geben?
Ja, weil es niemand gibt, der es tut.
Nein,
also es passiert trotzdem, weil es stimmig ist, und dann passiert was anderes, weil es auch stimmig ist. Und es sieht dann aus, als wäre es Ursache und Wirkung. Aber es könnte aber auch genau umgekehrt sein, dass die CO2-Emission niedriger werden soll, und darum tun Leute anscheinend was dafür, dass sie niedriger wird. Also man kann es auch von zeitlich gesehen, von der Zukunft aus sehen. Also Ursache und Wirkung kann man immer von beiden Seiten
ansehen. Natürlich. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht da sind. Natürlich kann man sie von beiden Seiten. Der Mensch ist in der Situation, dass er bestimmte Erfahrungen gemacht hat, die jetzt ein bestimmtes Verhalten bewirken. Das ist die Vergangenheit. Gleichzeitig schaut der Mensch auf den Tod und wehrt den Tod ab. Und dieses Zukünftige und das Abwehren des Zukünftigen bewirkt jetzt auch etwas. Das heißt, es ist immer Zukunft und Vergangenheit. Aber Ursache und Wirkung existieren in dieser Ebene der Dualität, die natürlich auch verschwindet. Wenn ein Tiger ankommt und dich isst, dann hat dieser Organismus des Tigers etwas getan, ohne irgendein Ich. Weil der Tiger hat jetzt kein Ich, müssen wir davon ausgehen, dass das nicht existiert. Aber er tut etwas und er lernt etwas und merkt, Menschen schmecken gut, und tut es deswegen häufiger. Ne? Wenn er erstmal damit angefangen ist, das ist das Gefährliche, dann macht er das häufiger, weil er hat Entdeckung gemacht. So und so, dieser Organismus tut auch Dinge.
Klar.
Und lässt Dinge geschehen.
Ja, auf einer praktischen Ebene sieht das aus wie Ursache und Wirkung, das stimmt.
Auf der praktischen, kannst du ruhig sagen, es sieht aus. Ich würde auch sagen, auf der praktischen Ebene ist es Ursache und Wirkung.
Okay.
Wo wir jetzt nämlich kommen, und das ist diese Frage von, tue ich was oder lasse ich geschehen, das ist für mich der springende Punkt. Es gibt nämlich Übungen, wir können aber ruhig gehen zu dem Lehrer, der den Leuten sagt, tut nichts, ihr könnt nichts tun, um aufzuwachen, aber hört euch das gründlich an und hört euch das an, was ich mit den Einzelnen hier arbeite. Die wollen sich ändern, ich zerstöre diese Änderungswünsche bei dem Einzelnen, der kommt dann zur Entdeckung, wenn ich jetzt nichts ändere, bin ich ganz in hier und jetzt, und plötzlich wird es weiter, ihr anderen kriegt das mit, dadurch macht ihr indirekt neue Erfahrungen, all das geschieht hier während unseres Zusammenseins, das lasst ihr mit euch geschehen, genauso wie der die CD der Fremdsprache hört, das lasst ihr mit euch geschehen, und dadurch werden in euch Veränderungen, ich sage jetzt wieder bewirkt, die das Aufwachen für euch wahrscheinlicher machen. Euer Geist wird dadurch ruhiger und die Überzeugungen des Geistes ändern sich. Der Geist ist fundamental strukturiert durch bestimmte Grundüberzeugungen. Und diese Glaubenssätze nennen andere das, die sind meistens zu kurz. So, und diese Grundüberzeugungen werden geändert in diesem Dialog, den ich mit euch führe, und das kommt also.
Dazu muss ich direkt was sagen.
Ja.
Ich glaube, dass das so nach außen so aussieht, dass aber in meinen Augen ein wirklich guter Lehrer, der weiß, dass es eigentlich durch die Resonanz passiert. Dass also er beschäftigt die Leute, indem er genau das so macht, wie du es gerade beschrieben hast, aber er weiß auf einer tieferen Ebene, das ist nicht was bewirkt, sondern es bewirkt die Resonanz, die in der Präsenz des Lehrers vielleicht überspringt wie eine Flamme.
Das bezweifle ich. Punjabi hat das in der Weise auf den Begriff gebracht, dass er gesagt hat, der spirituelle Lehrer hat zwei Funktionen. Die eine Funktion ist die Übertragung von Energie, das wäre die Resonanz und die Präsenz. Die zweite Aufgabe besteht darin, in der Erzeugung und Vermittlung von Einsichten. Und er hat auch gesagt, diese zweite Aufgabe sehe ich als die wichtigere an. Weil, wenn mir die erste Aufgabe die wichtigere wäre, so ungefähr wörtlich sagt er das, er sagt dann den Satz auch wörtlich, käme ich mir vor wie ein Drogenhändler, weil diese Energie der Präsenz dann nach 14 Tagen oder 4 Wochen wieder vorbei ist und du wieder jetzt zu mir herkommen musst und wieder von dieser Energie tanken. Dieses Wort von dem Drogenhändler stammt von Punjabi. Und sie sagt, Einsichten, die vermittelt werden, die können nicht wieder verschwinden. Das sind jetzt keine Einsichten durch Gespräch und Intellekt, sondern durch innere Erfahrungen, die aufgrund bestimmter innerer Bedingungen neu sind und jetzt entstehen. Und diese Erfahrungen, die sind Einsichten, das sind Einsichten, ganzheitliche Einsichten, wenn man so will, nicht nur im Verstand, aber auch im Verstand. Einsichten, die nicht wieder verschwinden können. Und er sagt, das ist die wichtigere Aufgabe. Und ich glaube, dass das stimmt. Und ich glaube, dass das auch für die Lehrer stimmt, die sagen, ihr könnt nichts tun, ihr braucht nichts zu tun, da ist niemand, der was tun kann. Das sind ja drei verschiedene Aussagen, die manchmal drunter und drüber gehen. Also Tony Parsons sagt immer explizit, ich sage nur, da ist niemand, der was tun kann. Ich sage nicht, dass du nichts tun kannst. Ein Schüler von ihm, Silvester heißt er, glaube ich, ne? Der schreibt im Buch explizit, du kannst nichts tun. Also ich weiß nicht, wo er das hier hat. Von Tony Parsons hat er es nicht. Ne, also es geht da auch manchmal drunter und drüber, sodass das nicht ganz klar ist. Ist jetzt niemand da oder kann nichts getan werden? Und was wir, gut, aber wir kommen jetzt auf den Punkt. Die Übungen, die die Struktur haben, ich tue was, um was zu bewirken, können einen nicht in diese innere Haltung des Loslassens bringen. Sogar therapeutische Arbeit, wo ja sehr viel geschieht, was von alleine ist, wird zuerst angeregt durch bestimmte Prozesse, in denen was getan wird. Der Atem verstärkt wird, sich geöffnet wird, irgendwas, in dem dann was abläuft wie von alleine. In der Gestaltarbeit oder der Körperarbeit. Das ist dann ein Geschehen. Aber es ist trotzdem angelegt als ein Prozess, der angeschoben wird, der dann von alleine abläuft und der was Bestimmtes bewirken soll und bewirkt. Das automatische Geschehen lassen haben wir besprochen. So. Und jetzt gibt es Übungen, die direkt das Geschehen lassen fördern, die nicht die Struktur haben, ich tue etwas, um etwas zu bewirken. Ganz explizit ist das eine Übung, die ich aus dem Daoismus gelernt habe, die ich mit aufgegriffen habe in meiner Arbeit, eine ganz alte, 2500 Jahre alte Übung, die Bewegungsübung, die so geschieht, dass ich mich hinstelle. Das ist das Einzige, was getan wird, in Anführungsstrichen. Aber sie wäre auch im Liegen und Sitzen. Und wenn man zwischendurch zum Liegen kommt, geht sie da weiter. Und dann wartet man, bis Zuckungen entstehen. Man öffnet sich, dass der Körper von alleine, so viele, die herkommen, die übermachen, kenne ich. Und dann machen sie solche Bewegungen und so. Es geschieht von alleine. Es geschieht deswegen von alleine, weil sie das schon so oft gemacht haben. Der Körper macht das nicht von alleine. Der Körper macht, wenn man sich dafür öffnet, macht dann solche Sachen zum Beispiel, die entstehen können. Oder feinere oder Wellenbewegungen. Das sind Bewegungen, die wirklich von alleine geschehen. Es gibt Menschen, die diese Bewegungsübung 3 Jahre machen und dann sagen, ah, jetzt verstehe ich, bisher dachte ich immer, dass es von alleine wäre. Jetzt endlich habe ich plötzlich gemerkt, was ein Unterschied ist, wenn ich wirklich nichts tue. Die Tonübung, wo man einen Ton geschehen lässt, im Bewusstsein, dass Babys, wenn sie etwas fühlen, Säuglinge und Tiere automatisch einen Ton machen. Das ist so automatisch, dass bei den Lateinern sentire, fühlen und hören hieß. Und wenn wir von der Stimmung reden, dann meinen wir damit, dass das Gefühl in der Stimme sich ausdrückt. So, wenn man jetzt eine Übung hat, man fängt an, dass man den Ton ein bisschen macht, weil die Hemmung so groß ist und man die überwinden muss deswegen. Aber dann fängt die an, von alleine zu geschehen. Ich brauche es nicht anzuschieben. Das Fühlen, das Gefühl, was dabei da ist, ich mache mit dem nichts. Ich will auch nicht, dass es tiefer wird. Ich will nicht, dass es anders wird. Ich öffne mich schlicht und lasse das in mir sich ausbreiten, weil das ist das Gefühl, was es von alleine tut. Und dann kann ich zurücktreten. Die Übung besteht im Zurücktreten, wo ich merke, jetzt mache ich den Atem noch. Und jetzt warte ich, bis der Körper den Atemzug macht. Ich weiß nicht, wie der nächste Atemzug sein wird. Ich lasse den Körper machen. Es kann etwas auftauchen, wo der Atem sich verändert. Und mit einer solchen Übung kann ich mich ganz konkret auseinandersetzen mit, jetzt tue ich was. Jetzt habe ich den Impuls, Tiefluft zu holen. Jetzt trete ich zurück und mache das nicht. Sag mal, was der Körper von alleine tut. Manchmal muss man das aushalten, dass man das nicht tut. So, in dieser inneren Auseinandersetzung, beim häufigeren Machen dieser Tonübung, wo man dem Gefühl Raum gibt, das auch von alleine da ist, nicht was man macht, auch nicht ein Gefühl, was man mit dem Ton macht. Wenn man, und es geht wirklich drunter und drüber, ich habe mit einer Zen-Lehrerin, die sagt mir, nachdem ich die Übung in einem Vortrag genau erklärt habe, ich mache auch so eine Tonübung. Dann habe ich sie gefragt, was machst du denn? Sie sagt, morgens vorm Sitzen tönen wir alle. Wenn ich ho mache, dann versetze ich mich in einen Zustand, das ist ganz klar. Wenn ich dreimal Om töne, komme ich in einen heiligen Zustand, das ist unausweichlich. Und ich tue etwas, weil von alleine macht der Organismus das nicht, dass er den Ton so durchhält. Ein Ton kommt so von alleine, dass wenn wir eine Tasche absetzen und eine Anspannung loslassen, dass wir das automatisch tun. Der Körper macht es. So in der Auseinandersetzung mit solchen Übungen des Geschehenlassens. Die Tonübung hat einen klaren Unterschied zur früheren dynamischen Meditation von Osho, die ja auch hilfreich war, um Gefühle zu lösen. Wo Töne nach draußen gebracht wurden, wo Bewegung gemacht wurden. Wo zum Beispiel bei der Wut die Impulse ausgedrückt wurden. Die Impulse sind aber ein Tun, sind nicht das Gefühl. Bei der Wut ist es ganz deutlich. Wenn die Wut gefühlt wird und ich nichts tue, dann habe ich auch nicht den Impuls, die Fäuste zu ballen oder zu sagen, hau ab. Das ist der Impuls aus der Wut, das ist ein Tun. Die Wut fühlt, ich bin wütend, weil du mir so nah auf der Pelle bist, oder ich bin wütend, weil du mir den Raum nimmst. Und diese Wut kocht. Das ist ein Geschehen ohne ein Tun. Der Organismus bleibt dabei immer gelöster, wird dabei immer gelöster. So. In solcherlei Hinsicht kann ich auf physischer Ebene, was den Körper angeht, auf emotionaler Ebene und auf geistiger Ebene etwas dafür tun, dass ich immer weniger tue. Ich kann etwas dafür tun, dass ich mich öffne und zurücktrete. Zurücktrete in der Weise, dass ich es immer weniger in der Hand habe. So, und dann entstehen Prozesse mit einem. Und dann entsteht, und das ist das Faszinierende, dann entsteht ein inneres Fallen und inneres Sinken. Durch Nichttun, durch dieses Geschehenlassen entsteht das. Durch die Haltung, nicht mehr mein Wille soll irgendwas. Durch die Haltung entsteht ein Prozess des Sinkens und Fallens. Und dieses Sinken und Fallen geht tiefer und über eine halbe Stunde geht es und dann taucht auf, dass der Körper immer weniger atmet. Offensichtlich, weil er auch immer mehr loslässt, atmet er immer mehr aus und scheint gar nicht einzuatmen. Worauf bei vielen Menschen eine Angst auftaucht, zu ersticken. Wenn man jetzt Luft holt, ist der Prozess vorbei. Wenn man tatsächlich sagt, und wenn ich jetzt sterben sollte durch Ersticken, lasse ich das geschehen, geht das Fallen weiter, tiefer und weiter und landet schließlich in der Unendlichkeit, das gleichzeitig den Verstand komplett still sein lässt und die Erfahrung von Grenzenlosigkeit, Frieden, Glückseligkeit mich erfassen lässt und ich die Erfahrung mache, diese Grenzenlosigkeit selbst zu sein. Das alles ist der Prozess des Aufwachens, der 100- und 200-fach geschehen ist in meinen Seminaren, dokumentiert ist, wissenschaftlich erforscht wird und so weiter. Ein Prozess, der einsetzt mit einem, wenn man an der Grenze ist zum kompletten Geschehen lassen und sich überlassen.
Das Geschehen lassen bezieht sich das auch auf die Gedanken. Also wenn jetzt der Gedanke ist, oh, jetzt bin ich schon da drin, jetzt lasse ich geschehen. Diesen Gedanken kann man ja denken mit dem Gefühl, ich mache das. Ich mache das
Geschehen lassen. Nein, kann man nicht. Sobald man das Gefühl hat, ich mache etwas, ist der Prozess zu Ende. Das gibt es nicht. Wenn der Gedanke ist, zum Beispiel, es geht dabei um die Frage, ob ich in der Zeit bin oder außerhalb der Zeit. Sobald ein Gedanke ist, oh, das Gefühl, wenn der Körper noch weniger Arbeit atmet, werde ich gleich ersticken, dann bin ich in der Zeit. Oder wenn das Fallen noch mehr zunimmt, dann löse ich mich auf. Das ist in der Zeit. Dieser Gedanke bringt den Prozess sofort zum Stoppen.
Auch der Gedanke, ah, das passiert jetzt von allein?
Der Gedanke, das passiert jetzt von allein, stört mich. Sogar wenn der Gedanke, ich kann es aus eigener Erfahrung beschreiben. Als ich diese Erfahrung gemacht habe, wusste ich nichts über den Atem. Weil ich hatte von meinem Lehrer, habe ich gehört, das Fallen, auch die Bewusstheitsübung, die auch eine Übung des Geschehenlassens ist, wo auch das Fallen, und das kann dir helfen, tiefer zu fallen, regelmäßig angesprochen wird. Und so, er wusste von dem Fallen, aber er hat nichts über die konkrete Erfahrung, die man dabei macht, benannt. Als ich in der Situation war, boah, der Körper atmet komplett aus. Es ist wirklich, manche beschreiben das als ein nach innen gezogen werden. Es ist wirklich bis zum, so weit. Dann lässt er ein bisschen los und atmet ein bisschen Luft, strömt wieder ein. Das kriegt man gar nicht mit, sodass man sich wundert, er atmet jetzt nach einiger Zeit schon wieder so aus. Da hatte ich den Gedanken, im Nachhinein habe ich schon manchmal gedacht, zum Glück, das ist das Gleiche, was beim Pranayama im Yoga geschieht, bei der Feueratmen, wo man und dann den Körper loslässt, sodass der Atem von alleine einströmt. Das ist, dass man atmet aktiv ganz aus. So. Und dann habe ich gedacht, das werden die Yogis in ihrem Programm deswegen haben, weil sie das von Erleuchteten gehört haben und erfahren haben, dass da dieses Ausatmen so relevant ist. Und sie werden diese Übung genommen haben, damit der Körper weich wird und dieses Ausatmen und den Atemreflex das gut zulassen kann. Sagen wir so, ich könnte denken, dass dieser Gedanke an diese Yoga-Praxis mir geholfen hat, die ganze Sache gut zu akzeptieren und geschehen zu lassen. Ne? Sodass, also Gedanken stören nicht unbedingt, sondern sind während des Prozesses da. Und in diesem Fall mag es so sein, dass diese Gedanken und damit auch Erinnerung an etwas geholfen hat, den Prozess geschehen zu lassen. Auch der Gedanke, wenn der Prozess geschieht, ja häufig so, dass derjenige neben mir sitzt und dann spreche ich teils zu ihm, teils zu den anderen Menschen, die im Retreat sitzen. Dass ich dann zum Beispiel sage, die einzig passende Haltung, die jetzt hilfreich ist, ist die, die sich in dem Satz ausdrückt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, gerichtet an die Unendlichkeit. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So, diesen Gedanken versuche ich da dann so zu vermitteln, dass derjenige mehr in diese, und ich sage dann sogar dann noch weiter, und du könntest der Unendlichkeit sagen, wenn du mich aufwachen lassen willst, dann tu das. Wenn du mich weiter unaufgewacht halten und lassen willst, dann stimme ich dem genauso zu. Sowas. Ich versuche dann, diese Haltung dadurch zu verstärken. Ne? Ich frage dann auch wiederum, was geschieht jetzt oder was nimmst du wahr? Sodass derjenige das mitteilt, was er gerade wahrnimmt. Ob das Fallen weitergeht, ob es enger wird, was er sonst nimmt oder ob eine Angst auftaucht oder so. Sodass auch das ja Gedanken sind, die er mir sogar in Worten mitteilt. Also Gedanken an sich stören nicht, sondern Gedanken, die sich, mit denen man wieder in die Zeit kommt. Gleich wird das und das passieren oder hoffentlich passiert das und das gleich nicht. Das sind die Gedanken, die den Prozess sofort beenden. Man kann dann wieder zurückgehen, also es ist nicht für die ganze Zeit, je nachdem wie massiv das ist. Aber wenn jemand denkt, oh, wenn der Körper noch weniger atmet, werde ich ersticken und Luft holt, dann ist es in der Regel, außer man setzt dann nochmal ganz neu wieder an, erstmal zu Ende.
Macht es einen Unterschied, ob der Gedanke jetzt lautet, ich lasse jetzt geschehen oder es passiert jetzt geschehen?
Genau, ich lasse geschehen, etwas geschieht. Ich frage, was geschieht jetzt? Und ich sage, dass die Haltung nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dass es geschieht, nicht sogar ich lasse geschehen, ist noch fast so viel ich, aber ich lasse geschehen ist noch passend, weil ich lasse geschehen legt nahe, sich zu öffnen. Sich öffnen ist ja auch so was Merkwürdiges. Es klingt wie ein Tun, wie wenn man eine Tür öffnet, dann muss man die Klinke und so. Ne? Aber mich öffnen ist kein Tun, sondern ich trete zurück. Ne? Wenn man aber vorher so verspannt war, ist das sich öffnen. Das wirkt wie ein Tun, aber dieses geschieht ja, wenn ich die Verkrampfung aufhöre. Also dieses Tun und Geschehen lassen muss wirklich sehr genau und auch sehr subtil erforscht werden. Ganz subtil erforschen, weil manches fühlt sich an wie ein Tun. Wenn jemand da sitzt, weil er Arbeitsstörungen hat und sitzt den ganzen Tag auf dem Sofa und hält sich die ganze Zeit von der Konfrontation mit dem Schreibtisch zurück. Der tut den ganzen Tag. Wenn man dem sagt, Mensch, tu weniger, halte an, dann hält er diese Hemmung an, an den Schreibtisch zu gehen. Sodass er jetzt, wenn er anhält, jetzt die Aufgabe endlich anfängt und er sich dem aussetzt, was für Gefühle hochkommen, die Unwilligkeit und geschehen lässt, jetzt an den Schreibtisch zu gehen, die Aufgabe zu erledigen, ist ein weniger Tun als vorher auf dem Sofa. Es ist natürlich dann ein Tun der Aufgabe, das ist klar. Aber es ist insgesamt ein weniger Tun als da auf dem Sofa sitzen und scheinbar nichts zu tun. Ne?
Also ein scheinbar Nicht-Tun kann auch ein Anhalten von einer bestimmten Blockierung sein.
Ja. So, aber jetzt, ja, das ist so in dem groberen Bereich des Alltagsgeschehens und Tuns und Nichttuns, was es nur eben deutlich macht, ist, es ist nicht das Äußere, es ist die innere Haltung, die entscheidend ist. Ne? Es ist ein so, ich habe dann 7 Schritte, in Anführungsstrichen, die er kennst, entwickelt, rausfinden, was man will. Das ist ein Tun. Ich erforsche, was will ich eigentlich? Ich versuche zu entdecken, von welchen Zielen werde ich angetrieben? Zum Beispiel ein Ziel, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Das sind ja ganz merkwürdige Ziele, die mein Leben viel mehr bestimmen, als äußere Ziele, eine neue Frau zu suchen. Die inneren Ziele sind ja viel machtvoller. Alles dafür tun, um mich anzuecken, ist zum Beispiel so ein Ziel. Dann der andere Schritt ist das mit dem Fühlen. fühlen, ohne was zu tun. Das ist das, was ich von meinem Lehrer gelernt habe. Das ist das Geniale, wo der sagt, das Meditieren, wo man sich dissoziiert, ist nicht gut, und das Therapeutische, wo man agiert und das Ausdruck des Gefühls ist nicht gut, aber dazwischen gibt es etwas anderes. Fühlen und geschehen lassen, fühlen und nicht tun, mit mir machen lassen, das Gefühl mit mir machen lassen, aufbrausen lassen, innern, den Aufruhr und ganz gelöst bleiben, nichts tun. So geht es dann weiter. Und der fünfte Schritt ist, den Körper ganz durchlässig werden lassen. Das sind alles Schritte des Geschehenlassens und Loslassens. Und die sind einfach wirksam und führen einfach. Der sechste Schritt ist auch ganz wesentlich, dass man in der Vergangenheit die ganzen ach hätte ich doch und wäre doch, dass man die beendet und sich mit den offenen Themen und Geschichten aus der Vergangenheit so beschäftigt, dass man ausgesöhnt wird und zu dem Ergebnis kommt zu sagen, es durfte alles so geschehen, wie es war. Dann kommt innerlich eine Ruhe, und das ist natürlich klar, dass man dann leichter jetzt geschehen lassen kann, was geschehen will. Das ist schon ziemlich klar. Und das sind alles Schritte, mit denen ich in diesen Modus des Geschehenlassens komme. Und der siebte Schritt wäre, sich mit den Ängsten auseinanderzusetzen. Das sind alles Dinge, die ich tun kann, die aber alle, und die Übungen, die damit verbunden sind, haben alle die Struktur des Geschehenlassens, ohne was zu tun. Manche Übungen haben auch die Struktur, ich tue etwas, um ein Loslassen anzustoßen. Aber diese Übungen sind dann klar gekennzeichnet und man weiß, das sind Übungen, die mich innerlich lockern und lösen. Das sind keine Übungen, die mich dem Aufwachen näher bringen. Ganz, ganz indirekt natürlich. Aber das ist nicht das, ne? Das sind nicht die Entscheidenden. Das sind nicht die, die das Aufwachen, sondern die innere Lockerheit, Lebendigkeit und sowas fördern. Die zum Aufwachen sind dann wiederum exakt die Übungen, die wirklich nur geschehen lassen darstellen. So in der Bewusstheitsübung wachen viele Menschen auf. Jetzt in dem Retreat, das dauert 14 Tage, in der ersten Woche wird die Bewusstheitsübung von allen zu zweit gemacht. 40 Minuten, insgesamt eben das Doppelte. Und in der zweiten Woche wird die Bewusstheitsübung nochmal zweimal gemacht, dienstags und freitags. Und es ist regelmäßig, dass natürlich durch den Kontext der ganzen zwei Wochen, dass während dieser Bewusstheitsübung einige Menschen aufwachen. Das ist sicher. Wenn da 200 Menschen die machen, einige Menschen wachen dabei auf.
Würdest du sagen, der Ich-Gedanke oder der Prozess, dass man alle Wahrnehmungen, alles auf sich bezieht, also auf ein Ich, ein angenommenes Ich, ist das nur ein gedanklicher Sache, Phänomen, oder ist das auch eine energetische Kontraktion?
Natürlich ist es auch energetisch, aber das Gedankliche ist die Ursache. Das Gedankliche ist ganz definitiv die Ursache. Die ganzen Körperprozesse, die ganzen energetischen Prozesse folgen den Gedanken. Ich habe noch einen wichtigen Punkt, den ich noch nachschieben wollte, damit ich den nicht vergesse. Ich sage öfter etwas lässig, der Mensch ist komplexer als eine Waschmaschine. Eine Waschmaschine kann nicht klar wissen, welche Klamotten mit 30 Grad, welche 60 Grad, dann läuft das Programm fertig. Wenn ich jetzt stehe und alles geschehen lasse oder sitze, das ist jetzt nicht wichtig, sitze, alles geschehen lassen, ich spüre die Anspannung. Dann ist der erste Schritt, die Anspannung geschehen zu lassen, sein zu lassen, wie sie sind. Aber die Anspannung selbst ist der körperliche Ausdruck eines, ich will etwas festhalten, zurückhalten und nicht fühlen. Die Anspannung ist also die klare Ansage, ich will etwas verhindern. Die Anspannung ist das Gegenteil von geschehen lassen. Ich bin jetzt also in der Situation, dass ich die Anspannung geschehen lasse, aber damit geschehen lasse, dass ich nicht geschehen lasse. Ne? Das ist klar. Deswegen ist es jetzt im Interesse des Geschehenlassens gut, die Anspannung loszulassen. Das wiederum ist oft nicht einfach durch ein Wollen möglich, weil der Körper da schon eine gewisse Eigendynamik hat. Da setzt dann auch, da hilft dann auch so die Erfahrung mit dem Schmelzatmen, wie ich das von einem früheren Lehrer gelernt habe, Leon Johnson, der auch von Muktananda seine ganze Arbeit unter einem spirituellen Perspektive hatte, aber zu der Zeit erlebten wir in Deutschland auch noch keine aufgewachten Menschen in den 80er Jahren, dass ich dahin atme, die Anspannung löse und mit dem Atmen und die Anspannung wegfließen lasse. Das kann man benutzen, ist dann aber eine Übung des Tuns, um was zu bewirken, ein bisschen. Ne? Besser ist, man spürt die Anspannung und ist sich einer inneren Verfassung bewusst, die sich so ausdrücken lässt wie: Das Einzige, woran ich interessiert bin, ist die Wahrheit. Nicht daran, ob es mir gut oder schlecht geht. So, und die Anspannung ist nicht die Wahrheit. Die Anspannung ist die Ablehnung von Wahrheit. Die Ablehnung meiner inneren Wahrheit, des inneren Zustandes und des Gefühls, das da wäre ohne die Anspannung. Und das Zurücktreten ermöglicht ein Loslassen der Anspannung, also ein weniger Tun, die Anspannung lösen, dann taucht mehr Bewegung auf, dann taucht ein Gefühl auf und ich bin derjenige, der die Anspannung zu akzeptieren und anzunehmen hat, die noch da bleibt. So, also das zeigt, dass das Ganze nicht so simpel ist wie ja, nein. Ne? Weil das, was jetzt gerade geschieht, kann die Negation des Geschehens bedeuten. Und da so. Und das Zurücktreten kann als ein Tun erlebt werden, obwohl es ganz klar ein weniger an Tun ist. Das nur um die Komplexität, die das doch hat und nicht so simpel mit ja, nein. Und jetzt würde ich gerne zu dem Gedanken zurückkommen, den du gesagt hast, ob das gedanklich ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass gedanklich, aber ich meine damit die bewussten Gedanken und die unbewussten Gedanken, die sich dann auf der fundamentalsten Ebene als bestimmte Überzeugungen auffinden lassen, dass die das Grundlegende sind und Körper und energetische Prozesse das den Gedanken folgende. Mein früherer Lehrer, der 30, 40 Jahre Körperarbeit und Gestalttherapie und Gestaltarbeit und diese spirituelle Arbeit mit den Menschen gemacht hat, ist in den letzten 10 Jahren seines Lebens zu der Entdeckung oder hat die Entdeckung ernster genommen, dass er gesagt hat, die Leute kommen im Sommer zu mir her, 14 Tage atmen, Rebirthing atmen, alles Mögliche. Der Körper löst sich, sie gehen wie neugeboren, bewegen sich und gehen wieder nach Hause und kommen nach einem halben Jahr wieder her. Und ich fange praktisch von vorne an. Mit dem Atmen, mit dem Körper lösen und allem. Und der hat daraufhin dann auch in der Richtung jedenfalls so die Arbeit mit dem Mentalen dazugenommen und die Arbeit mit den Grundüberzeugungen, er hat es nicht so genannt, aber so praktisch diese Entdeckung auch, Körperarbeit extrem wichtig, vieles löst sich nicht durch nur Wollen und nur gedankliche Veränderung, aber entscheidend ist, ob sich durch die Körperarbeit solche Überzeugungen wie ich muss alles kontrollieren, weil sonst ich entgleise, verrückt werde oder alles den Bach runtergeht. Das ist so eine grundlegende Überzeugung. Und die kann sich zum Beispiel so ändern, indem sie de facto bleibt. Ich muss alles kontrollieren, außer in 14 Tagen im Zusammensein mit meinem Körpertherapeuten kann ich die Kontrolle abgeben. So, dann ist das nur ein Ausschnitt. Und die Kontrolle an sich bleibt. Oder eine Grundüberzeugung, ich muss aufpassen, dass ich mich schütze, weil ich werde dann sonst so überrollt und verletzt, dass ich das nicht aushalte und ich dabei umkommen könnte. Das sind so grundlegende Überzeugungen, die müssen aufgeweicht werden. Eine andere grundlegende Überzeugung ist die, um glücklich zu werden, muss ich dafür sorgen, dass ich möglichst viele Vergnügungen habe und möglichst viel Schmerz und Unangenehmen aus dem Weg gehe. Das ist so die normale Grundüberzeugung des Menschen. Die würde ersetzt durch eine spirituelle Überzeugung, um wirklich glücklich zu werden, muss ich die angenehmen wie die unangenehmen Situationen gleichermaßen annehmen und kann in diesem immer vollständigeren Annehmen eine andere Dimension erreichen, die das eigentliche Glück ermöglichen kann. So ungefähr. Jedenfalls die Grundüberzeugung auf der fundamentalsten Ebene würde sich so langsam in diese Richtung ändern. Je mehr sie sich ändert, desto besser. Und das alles, da bin ich, und viele neue Forschungen, Bewusstseinsforschungen bestätigen das, glaube ich, die bestimmen dann die energetischen Prozesse, die Körperhaltung, die Körperstruktur und stehen in Wechselwirkung zueinander.
Du hast vorhin schon mal beschrieben, eben, dass du mit den Menschen arbeitest und dass bei dem einen eben dieses Sinken und Auflösen und Erwachen passiert, aber bei dem anderen eben nicht.
Ja.
Obwohl du vielleicht genauso den gleichen Einsatz bringst und die gleiche Ausrichtung hast.
Definitiv.
Hast du eine Ahnung, woran es liegt? Ist das einfach Mysterium des Lebens? Wie es gerade spielt oder wie es stimmig ist oder,
ja.
Oder gibt es da irgendwas, was du beobachtet hast?
Ja, es gibt was, was ich beobachte, aber nicht bewusst benennen könnte. Weil de facto ist es so, wie im anderen Satzang auch in Anführungsstrichen, geschieht der größte Teil der Arbeit so, dass jemand nach vorne kommt, neben mir sitzt und ich mit dem arbeite. Manchmal, in einem kleinen Teil, Prozentsatz, sage ich ihm, schließ die Augen, nimm wahr, was du jetzt fühlst und was geschieht jetzt und lass ihn antworten und dann ein Hineinsinken. So, beginnt jetzt. Und dann beginnt der Prozess des Tieferfallens und des Aufwachens. Der geschieht, was mich ein bisschen erstaunt, immer in einem Zeitraum von 30 Minuten plus minus 5 Minuten. Also das finde ich erstaunlich. Also da habe ich echt nichts zu sagen. So. Wenn ich mit jemandem anfange, dann ist dieser Prozess in 95% erfolgreich. Erfolgreich ist im Sinne von, dass diese Erfahrung des Aufwachens geschieht. Es gibt eine, war auf den Freudenstadt, genau, in dem Workshop. Ansonsten 2, 3, 4 Mal, dass ich so auf der Dreiviertelstrecke sagte, so, hast jetzt heute wichtige Schritte gemacht und das kann sich in den nächsten Tagen oder so fortsetzen, also dass das abgebrochen wird. Also es ist ganz erstaunlich, dass ich das auf irgendeine Weise mitkriege, dass jemand bereit dazu ist. Auf eine Weise, die ich nicht kenne. Ich habe, zu Anfang ist mir das auch mal aufgefallen, da habe ich mehr Fragen beantwortet, so während die Menschen da saßen. Und Einmal habe ich aus dem Grund, den ich nicht kannte, gesagt, komm mal nach vorne. Da wusste ich noch nicht, was ich vorne sollte. Aber nach 2, 3 Minuten war mir klar, dass ich diesen Prozess einleitete und die ist dann aufgewacht. Also irgendeinen Grund muss es gegeben haben, dass ich das schon vorher wahrgenommen habe. Weil du hast völlig recht. Es braucht, sagen wir mal so, ich kann technisch, kann der Mensch einiges machen mit den Atem geschehen lassen, Vergangenheitslösen, Vergebungsarbeit. Ein Satz dazu, vergeben zum richtigen Zeitpunkt, nachdem man die Wut auch innerlich erlebt hat, die mal einen Ausdruck hatte und dann nach der Wut der Schmerz und dann das Vergeben und nicht das Vergeben dazu benutzen, um diese Gefühle wegzudrängen, weil man sie nicht zu haben braucht und innerlich eigentlich denkt, dass man sie nicht haben darf. Und dann mit dem ich vergebe, ja, dann ist es ein mentaler Prozess, ein gewollter Prozess, der schlecht ist, weil er auch dazu führt, dass die Gefühle verdrängt werden. Nur dazu, also ich kann einiges tun in dieser Richtung, dass ich innerlich immer mehr loslasse. Das ist gewissermaßen die technische Seite in Anführungsstrichen. Aber die eigentliche ist die innere Entscheidung. Die innere Entscheidung zur Hingabe. Die innere Entscheidung, dass das Leben nicht mehr nach meiner Nase gehen soll. Die innere Entscheidung, das bisherige Programm, ich will, ich muss, ich brauche, ich will erreichen, ich will für mich bekommen, ich lebe im Mangel und will mehr kriegen, das zu beenden. Das ist ein Prozess, den kann man nicht, den kann man zu anregen, da kann man mit arbeiten mit dem Einzelnen, man kann die Konsequenzen, man kann den Schmerz, den das bei anderen erzeugt, fühlen, man kann den eigenen Leid fühlen, man kann all das so, aber trotzdem ist es ein Geheimnis, weswegen der eine zu dieser tatsächlich befreienden Haltung von Hingabe kommt und der andere nicht. Das ist liegt jenseits unserer Möglichkeiten. Also es ist auch nicht so, dass bestimmte Erfahrungen in der Kindheit zum einen wie zum anderen führen. Das Ich bildet sich bei allen Kindern aus, das ist ganz klar, es muss, es kann nicht anders sein. Aber das Ich ist unterschiedlich heftig, kann man so sagen. Ne? Das Ich ist unterschiedlich heftig. Die Bereitschaft zur Hingabe, was ja noch nicht das Ende des Ichs ist, aber das Ende des Ichs ermöglichen kann, ne? Diese Hingabe, diese Selbstlosigkeit, Ichlosigkeit, es gehört ja auch noch mehr dazu. Es gehört auch zum Beispiel dazu, einen gewissen Mut zu haben. Den Mut zu sagen, ja, ich öffne mich für das Aufwachen und ich kann dabei bleiben, aber es nicht verdient, niemand kann das verdienen, damit muss man sich auch auseinandersetzen, man kann es nicht machen. Und so dieser Größenwahn, der da drin stecken würde, sich auseinandersetzen, aber trotzdem braucht eine gewisse mich öffnen für die Möglichkeit, dass Aufwachen in mir geschehen kann. Das erfordert ein gewisses Vertrauen, nicht Selbstvertrauen, aber eine gewisse, ne, und auch eine gewisse Energie dabei zu bleiben, ne? Und so Zutrauen, das sind alles Dinge, die auch nötig ist. Nicht nur die Selbstlosigkeit, die von nicht. Das ist so ein Gemisch, in das jemand hineinkommen muss, damit es so geht. Zum Beispiel glaube ich, dass Frauen leichter haben, aufzuwachen, weil sie mehr mit der Hingabe traditionell, mehr mit Hingabe verbunden ist. Das ist nicht, jetzt sind Frauen ja mehr, haben ja mehr dadurch Gleichberechtigung erlangt, dass sie das Männliche übernommen haben. Ne? Und nicht, dass es eine. Zum Ausgleich haben Männer es leichter aufzuwachen, weil sie nicht in so viel Bindung mit anderen Menschen denken. Für Kinder da sein, für andere da sein. Das sind innere Bindungen, die auch losgelassen werden müssen. Ne? Insofern haben die Frauen es leichter und die Männer haben es aus einem anderen Grund leichter. Und umgekehrt haben die Frauen es schwerer mit dem, weil sie eben mit den Kindern und mit anderen so viel in Verantwortung und Bindungen denken und sich bewegen. Und Männer mit dem Alleinsein und so leichter haben, aber andererseits haben sie es mit dem Loslassen und der Hingabe schwerer. Ne? So, also warum jetzt der eine aufwacht, und man kann auch das Bild von meinem Lehrer nehmen, der sagte, ja, man sieht einen orangen Baum, man weiß, dass sie reif werden, aber welche jetzt zuerst und welche jetzt runterfällt und so, das weiß man nicht. So, das weiß man nicht. Voraussetzungen sind nötig. Und dann kann man das geschehen lassen und das nicht tun. Dann kann man eine Menge machen. Wie gesagt, beim Lehrer sitzen und sich das anhören, dadurch die anderen Gedanken Eingang nehmen lassen und erleben, wie andere nicht tun, ist natürlich nach wie vor ein wichtiger Bereich, aber nach meiner Erfahrung nicht der einzige. Und da habe ich das, was Punjabi sagt, mit den Einsichten. Ne? Wenn jemand eine Übung macht, eine Bewusstheitsübung, und fühlt das Gefühl und hat jetzt die Impulse wegzulaufen, hat die Impulse, den Atem zu verändern. Man merkt das. Auch manchmal die Idee, wenn ich tief atme, ist das gut, um zu fühlen. Nein, das ist nicht gut, sondern den Atem geschehen lassen. Beim Weinen zum Beispiel die Luft nicht anhalten. Ah, ich mache das, ich lasse jetzt den Mund offen, dadurch halte ich die Luft nicht so an. Jetzt mache ich eine neue Erfahrung und ich mache die Erfahrung, ah, jetzt löst sich die Traurigkeit mehr als vorher. Indem ich mehr geschehen lassen, dem Körper das Atmen überlasse, löst sich die Traurigkeit mehr. Das ist jetzt eine bestimmte Erfahrung. Diese Erfahrung ist eine bestimmte Einsicht. Erstens, fühlen ist besser mit mehr geschehen lassen. Zweitens, ich kann, indem ich zum Beispiel darauf achte, den Mund zwischendurch gar nicht zuzumachen, ich kann das fördern, das geschehen lassen während des Fühlens, mit dem Ergebnis, dass das Gefühl sich mehr löst, als ich das vorher gewohnt bin. Das ist dann eine Erfahrung geworden, die zu einer Einsicht geworden ist. Und die nimmt er mit. Die kann er nicht immer schon gleich umsetzen, aber er kann daran weiter. Das geht dann weiter zum Geschehen lassen. So wirken Erfahrungen und Einsichten zusammen und dadurch wird das Zurücktreten immer, immer leichter. Der Zustand des Geschehenlassens wird leichter, als wenn ich nur darauf angewiesen wäre, den Worten des Lehrers zuzuhören und die zu bedenken und die irgendwie anzuwenden. Zumal das Geschehenlassen ist ja in Bezug auf Anspannung anders als in Bezug auf das Gefühl. In Bezug auf Anspannung ist Geschehenlassen, dass die Anspannung sich löst und losgelassen wird und verschwindet. In Bezug auf das Gefühl ist das Geschehenlassen ganz anders. In Bezug auf das Gefühl ist das Gefühl da sein lassen, aber die innere Haltung, ich will was machen mit dem Gefühl, ich will es kontrollieren, ich will, dass es da ist, ich will dies oder das, diese Haltung beändern. Also während Geschehenlassen bei der Anspannung bedeutet, wird umso mehr Geschehenlassen, je mehr sie abfällt, wird beim Gefühl das geschehen lassen, umso mehr geschehen lassen, als es da ist. Also man muss auch eben schauen, genau gucken, wo geschehen lassen ist. Und dazu muss man zum Beispiel Körperempfindungen und Gefühle genau zu unterscheiden wissen, was bei Lehrern nicht geschieht, nirgendwo. Da wird einfach angenommen, alles was da ist, angenommen, ohne genau hinzugucken, was es da eigentlich ist. Da werden auch tiefere Erfahrungen, Stille, Leere und Frieden, die was anderes sind als Gefühle, nicht von Gefühlen unterschieden. Da geht auch das alles noch drunter und drüber. Und dann hat der Einzelne auch keine Anleitung, wie er mit seinen inneren Wahrnehmung umzugehen hat, wie er mit Körperempfindung anders umzugehen hat als mit Gefühlen. Wie zum Beispiel Körperempfindungen gibt, die zum Gefühl gehören. Bei der Wut, das ist innerliches Beben, der Atem beschleunigt sich, der Herzschlag beschleunigt sich. Dann gibt es eine Körperempfindung, die die Reaktion auf die Wut ist. Das ist ein angespannter Bauch. Weil man die Wut irgendwie unter Kontrolle halten will und die ganze Energie. Die meisten Menschen denken, dass diese Anspannung Teil des Gefühls ist. Dann gibt es den Impuls, die Hände zu ballen, dann gibt es eine Anspannung in den Armen. Das hat gar nichts mit dem Gefühl zu tun, sondern die Anspannung ist in den Armen, den Impuls zurückzuhalten. So also diese Körperempfindung zu unterscheiden und das Gefühl von den Körperempfindungen zu unterscheiden, ist einfach notwendig, um überhaupt zum inneren Prozess des Loslassens überhaupt betreten zu können, weil wenn ich das nicht unterscheide, es ist wie wenn ich in die Küche gehe und weiß nicht, ob ich das Messer kochen soll oder den Kohl und was jetzt in den Topf soll und so, ne, ungefähr so. Dann kann natürlich auch nicht viel innerlich geschehen, um geschehen lassen zu fördern. Und wenn das aber möglich ist, dann wird gewissermaßen dieser innere spirituelle Lehrer, der wird dadurch immer klüger und der vermag dann, geschehen lassen im Alltag, in der Situation zu fördern und den Atem loszulassen und dem Gefühl Raum zu geben, das Zurücktreten. Da, während des Alltags, während all dieser Situationen, die ohnehin auftreten. Nicht in einer gesonderten Übung, sondern in meinen nach der Teamsitzung, wenn den Kindern die Butterbrote gemacht werden morgens, in diesen Situationen findet die Veränderung statt. Das ist auch, was Ramana gesagt hat, nicht irgendwie nur alle Übungen beenden, sondern 24 Stunden am Tag mit dieser anderen Haltung, mit dieser anderen Aufmerksamkeit da zu sein. Oder ein paar Stunden, je nachdem, wie vieles geschieht.
Würdest du sagen, das ist alles möglich und auch in deinen Retreats und Gruppen, aber irgendwo muss eben auch die Stimmigkeit sein, in der Gesamtkomposition leben. Also da muss eine bestimmte Stimmigkeit sein, das, was passiert und nicht. Es muss einfach anstehen oder nicht.
Das ist merkwürdig unterschiedlich. Ich glaube, dass das Aufwachen manchmal jemanden komplett überrascht. Es war einmal jemand da, die kam in mein Seminar, weil jemand anders die mitgenommen hat. Die, als sie mich gesehen hat, hat die mich gefragt, wie ich heiße. Ich hab gedacht, die würde einen Witz machen, aber die war von Tuten und Blasen komplett unbeleckt. Und sie wachte am ersten Tag auf. Also es kommt manchmal auch, und das ist auch der Grund, also das Aufwachen geschieht zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber manchmal hat jemand vorher schon sehr viel gelöst und manchmal wird er hineinkatapultiert und muss danach dann mehr lösen, weil es sonst wieder einschläft. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt nach vielen Jahren angefangen habe, ein spezielles Training, nenne ich das halt. Ich nenne das halt Training, weil um das so bewusst bodenständig zu halten, ne, für Aufgewachte über 18 Monate. Das ist ein ganz spannendes Projekt. Wir treffen uns jede Woche online und ist auch für mich spannend, weil es eine ganz neue Aufgabe ist, dass man also auch nach dem Aufwachen weiterarbeiten muss. Und es ist irgendwie stimmig im Leben, aber es ist doch zu so unterschiedlichen Zeitpunkten, dass es dann auch selbstverständlich ist, dass für manch einen danach relativ viel im Leben aufgewirbelt wird, ne? Man ist nicht 80 Jahre und hat alles abgelöst und meditiert und ist innerlich zur Ruhe und Kinder sind schon seit 50 Jahren aus dem Haus und alles Mögliche und dann kommt man zu dem Weisen irgendwo in den Bergen, der 90 Jahre alt ist und kriegt jetzt den letzten Anstoß, um Erleuchtung zu finden, sondern die sind manchmal 24 Jahre alt oder 30 oder 60 und das... Das ist manchmal wirkt es nicht so glatt und stimmig, wie du das, wie das aus deinen Worten vielleicht denkbar ist. Es ist merkwürdig.
Etwas provokante Frage. Ja. Fehlen, die jetzt bei deinem Training für Aufgewachte sind, nicht in den anderen Gruppen als Salz in der Suppe jetzt?
Nochmal, regelmäßig.
Also die jetzt in deinem Training sind für Aufgewachte, ja. Fehlen die nicht in deinen anderen Gruppen und Satsangs und Meetings, weil sie ja doch da auch vielleicht auch mitgewirkt haben, also mit als Katalysatoren irgendwie mitgewirkt haben? Ja, sicher.
Natürlich wirken die mit. Selbstverständlich, die wirken sowohl mit Aufgewachte, die wirken natürlich, wenn jetzt die Partnerarbeit, die Bewusstseinsübung gemacht wird, wenn jemand das Glück hat, dass sein Begleiter, es wird ja getauscht, zuerst begleitet der eine, dann der andere, dass der schon aufgewacht ist, ist natürlich ein Glück und verstärkt die Möglichkeit, dass er aufwacht, überhaupt das Dasitzen unterstützt die Energie, ganz selbstverständlich, das ist da, das ist mir völlig klar. Es gibt auch, ich habe ja auch eine Reihe Mentoren, die lange die Arbeit kennen und so und so. Und manche machen dann Einzelstunden bei denen zwischendurch und wachen dann auf. Also die Mentoren sind selbst Menschen, die andere Menschen darin unterstützen, aufzuwachen. Also das ist ein Prozess, der zunimmt und der aus dem Grund zunimmt. Du genannt hast, dass die aufwachen selbst, dann die Energie und alles verstärken.
Und ist es auch so, wenn da die Leute zum Zweierprozess arbeiten, gibt es da auch Co-Therapeuten, die sich vielleicht um Menschen kümmern, wo vielleicht was hochkommt, was im Moment auch sehr stark ist und was irgendwie Betreuung braucht?
Ja, das ist unterschiedlich, wie viel hochkommt, ob etwas hochkommt. Die Bewusstheitsübung, die geht ja so, Partner A fragt, wessen bist du dir jetzt bewusst? Und dann antwortet Partner B mit dem, wessen er sich gerade bewusst ist. Das kann Gedanke sein, Körperempfindung, Gefühl, tiefere Erfahrung. Das wird wiederholt und dann wird ein Vorschlag gemacht, wessen er sich auch noch bewusst sein kann etwa. Und du kannst dir auch deines Atems bewusst sein und das kann dir helfen, tiefer zu fallen. Wenn jetzt ein Gefühl hochkommt, ist das etwas, wessen er sich jetzt bewusst ist. Jetzt kann es sein, dass das Weinen intensiver wird. Und dann sagt der Begleiter, wenn es nach Möglichkeit den Satz, und es ist gut, das zu fühlen, weil indem es gefühlt wird, kann es sich lösen. Dadurch wird der andere so, ist in Ordnung, ich darf mich jetzt dem überlassen. Das ist eigentlich das, was hochkommt und dass dann eine Zeit lang das Weinen da ist und dann die Übung fortgesetzt wird. Es ist die ganze Struktur der Übung ist eben das Geschehen lassen, wahrnehmen, was ist und geschehen lassen, was daraus erwächst. Da werden nicht heftige Dinge von Wut und Machen wollen daraus entstehen, sondern was geschieht, ist manchmal, und das ist, wenn die Übung viermal gemacht wird, dann sind das bei 200 Teilnehmern, werden 200 Übungen mal 4, 800 mal die Übung gemacht. Wenn das ein oder zweimal von diesen 800 Übungen passiert, ist es viel. Also die Übung ist nicht. Andere Übungen, wo wir Körperarbeit machen, ein bisschen, da soll und kommt mehr hoch. Und da gehen dann Mentoren mit rum und stehen zur Verfügung. Bei dem würden auch ein, zwei Menschen da sein, entweder ich selbst oder ein, zwei Mentoren, die da sind und bereit wären, wenn das mit dem Weinen und so, wenn derjenige in einen Anspannungszustand käme, dann unterstützen würde. Nur was ich sage, ist bei der Bewusstheitsübung ist es sehr, 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 sehr selten und selbst wenn so ein Weinen auftaucht, regelt sich das in der Regel von alleine. In anderen Übungen geschieht es mehr, weil da insgesamt mehr angestoßen wird und mehr Ausdruck und mehr Impulse auch bearbeitet werden. Und da gibt es diese Unterstützung.
Bei einem Blick auf dein Tagesprogramm hier habe ich gesehen, dass morgens auch Yoga angeboten wird. Heißt es, dass es generell unterstützt oder sind das dann wieder ganz spezielle Übungen, die speziell unterstützen? Oder?
Es ist das traditionelle Hatha-Yoga, was gemacht wird. Wir haben, oder ich habe versucht, denen beizubringen, dass sie während der Übung mehr von innen heraus spüren, anstatt sich an dem äußeren Bild zu orientieren. Ich habe so eine DVD vor langer Zeit mal gemacht, Yoga zum Aufwachen, hat die dann geheißen. Es ist natürlich Übung, dass ich tue etwas, um etwas zu bewirken und geschehen lassen innerhalb der Übung das, ja. Ich habe eine gute Rezension gekriegt von einem, der die DVD, der nicht aus meinem Kreis kommt. Und so, die hat mir sehr gut gefallen. Der hat gesagt, der hat geschrieben, als er die DVD, er hat schon 10 Yogakurse angefangen und alle abgebrochen. Und mit dieser DVD hätte er zum ersten Mal eine Ahnung davon und mitgekriegt, wie sich das von innen anfühlen muss. Und jetzt mit diesem Wissen wäre er ganz gespannt, zum ersten Mal einen neuen Yogakurs zu machen und wie das mit diesem Wissen wird. Also das ein bisschen. Ansonsten ist es Yoga, darum ist der Titel zum Aufwachen jetzt nicht passend, wenn der so heißt, sondern wir machen Yoga, damit der Körper sich dehnt, löst, nicht um aufzuwachen und auch im Bewusstsein, ganz wichtig, das hat mein Lehrer, der frühere Körpertherapeut, der sich im Yoga bewandert war und es vermittelt hat und alles mögliche, der hat es so oft den Begriff gebracht, mit dem Yoga kann man einen gelösten Körper lösen, aber mit dem Yoga kann man einen verspannten Körper nicht lösen. Weil Verspannung hängt mit Emotionen zusammen, da muss die emotionale Arbeit und der Ausdruck, das was von alleine kommt, ist wichtig. Aber wenn der Körper erstmal gelöst ist, dann ist Yoga wichtig und hilfreich, um ihn gedehnt und weich zu lassen. Und das ist also wirklich morgens etwas Zusätzliches, was auch nicht alle teilnehmen, nur optional, den Körper in eine gewisse Beweglichkeit und Gelöstheit zu halten.
Okay. Gibt es noch andere Teile im Retreat, die du jetzt noch nicht erwähnt hast?
Ja, und zwar das, was ich jetzt mit der Bewusstheitsübung genannt habe, das ist ja ein Teil von Partnerarbeit. Und diese Partnerarbeit ist generell für mich ein ausgesprochen wichtiges Projekt, beinhaltet, dass Menschen solche Übungen, ich sag mal, die dienen ja nicht nur dem Aufwachen, sondern die dienen dreierlei, lebendig werden, authentisch sein und dem Aufwachen. Dass Menschen diese Übungen miteinander machen, wo man abwechselnd Begleiter ist und dann der Übende ist. Und Begleiter sein ist genauso hilfreich und lehrreich wie der Übende zu sein, weil indem ich lerne, den anderen zu begleiten, freundlich, bewusst, aufmerksam, ohne Absicht, lerne ich mich selbst zu begleiten, wenn ich alleine bin und ein Gefühl hochkommt und der Atem eng wird oder irgendetwas. Ich lerne praktisch, der innere spirituelle Lehrer wird dadurch gebildet, dass ich andere begleite. Darum ist das Schöne an dieser Partnerarbeit, dass beide Teile wirklich hilfreich sind und nicht nur der eine. Und das Begleiten lernt man sonst nirgendwo. So, und das Projekt ist, es wird auch gestützt von Bewusstheitsgruppen, dass sich das so verbreitet, das Netzwerk, dass alle Menschen, die wollen, in diesem Netzwerk sind, wenn sie Schwierigkeiten haben, wenn der Körper irgendwas macht, dass sie andere anrufen können und fragen, hast du Zeit, ein paar Wochen Partnerarbeit zu machen? Manche machen das für eine bestimmte Zeit, auch über 1-2 Jahre mit verschiedenen Partnern. Man soll dann auch wechseln, nicht nur denselben und so. Das ist ein demokratisches Modell, das kostet nichts. Das bringt keinen Organisationsaufwand, wenn man das im eigenen Wohnzimmer macht. Das geht einfach und verbindet die Menschen mehr miteinander. Das Projekt, andere haben das auch schon mal, Rogers hat das versucht mit Co-Counseling einzurichten, aber das ist wieder eingeschlafen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Teil des Projektes, ein ganz wichtiges Projekt und ein ganz wichtiger Teil der Arbeit. Und das geschieht im Retreat auch so in den Pausen. Ich sage immer, nicht übermäßig viel soll es passieren, aber so manchmal rege ich ihn auch an, gebe eine Aufgabe für, dass sie mit Partnerarbeit in der Pause arbeiten. Und jetzt am freien Tag sind manche da und machen zu zweit etwas und so. Das ist gut und fördert, genau, das hat einer das schön auf den Begriff gebracht, dass man mit dieser Partnerarbeit so eine Atmosphäre von Selbstermächtigung entsteht. Ne? Von Selbstermächtigung. Manche Übungen sind mehr fürs Lebendigwerden, manche Übungen sind mehr für das Aufwachen. So, das ist gut, wenn die das machen.
Nur zu sagen, dass richtiges Zuhören eine Kunst irgendwie auch ist, also wirklich eben dann offen zu sein, einfach nur zu hören, dass das auch bei dem anderen schon was auslöst.
Da, in dem Zusammenhang bin ich auf ein wichtiges Thema gestoßen, schon seit längerem, nämlich, dass der Mensch über seine Erfahrungen Mitteilung machen kann, aber große Schwierigkeiten hat, so über seine spirituellen Erfahrungen Mitteilungen zu machen, zu sprechen, Worte zu finden. Und das Zuhören ist auch etwas, was ich auch in Dreijahresgruppe zum Beispiel versuche zu vermitteln, wie man auf eine menschliche Weise zuhört. Das ist ein wichtiger Teil. Und dann gibt es so unterschiedliches Zuhören und so unterschiedliches Sprechen. Ne? Ob ich etwas Wesentliches spreche oder die Zeit totschlagen will. Und wie gesagt, das ganze Thema, dass ich spirituelle Erfahrungen mache, Lehre erfahre oder Schwierigkeiten damit habe, und dass man auch miteinander diese Erfahrung austauschen kann und Worte dafür findet, das finde ich einen wichtigen Teil des spirituellen Prozesses. Indem man nur dem Lehrer zuhört, kann man noch nicht Worte finden für eigene Erfahrungen. Und das versuche ich auch zu fördern, indem ich öfter im Retreat, in der Gesamtgruppe, wenn ein bestimmtes Thema da ist oder eine bestimmte Erfahrungsübung gemacht wird, dass dann auch der Austausch danach in dieser Zweiergruppe gemacht wird. Welche Entdeckungen habe ich gemacht? Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Man kann dabei auch dran denken, dass das Gedächtnis zu einem guten Teil davon abhängt, ob ich das, was ich erfahren habe, in Worte und mitgeteilt habe. Gedächtnisforscher sagen sogar, dass die Mitteilung das Eigentliche der Gedächtnisbildung ist. Das auf jeden Fall ganz wesentlich verstärkt, dass eine Erfahrung, die gemacht wurde, auch innerlich präsent bleibt und erinnert werden kann. Das alles spielt dabei eine Rolle.
Was empfiehlst du, wenn Menschen Erfahrungen machen, die vielleicht wieder was sich abschwächen, und wenn dann so ein Wollen ist, ich möchte das jetzt wieder erleben, was aber wiederum als Blockierung auch wirken kann, weil man dann eine bestimmte Vorstellung hat und vielleicht würde es sich beim nächsten Mal irgendwie anders zeigen?
Ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass man an eine Übung herangeht oder mit der Erwartung, dass es wieder so toll werden soll wie letzte Woche.
Ja.
Ja, das ist eine furchtbare Blockierung. Da steht man sich praktisch mit einem Fuß auf dem anderen und wundert sich, warum man den nächsten Schritt nicht machen kann. Das ist ganz klar und muss immer wieder zurück.
Und gibst du da Tipps, wie man davon jemand aus diesem Kreislauf...
Erwartungslos werden.
Aha.
Diese Unterscheidung die ich dann ja, ich sagte das mal, auch bei Osho wiedergefunden habe, was mich sehr erstaunt hat. Der hat das sehr ausführlich beschrieben, mit richtig die Unterscheidung der horizontalen Bewegung, wo ich mich in der Zeit bewege. Da ist hier vielleicht die Zukunft und hier die Vergangenheit und ich bin hier und ich bewege mich vielleicht angestoßen durch etwas in der Vergangenheit auf etwas hin, was ich will. Letzte Woche war eine Übung, die war so toll, ich bin hier, jetzt will ich, dass die wiederholt wird. Ich bewege mich in der Zeit und in der Zeit passiert eine Menge, man kann Brot backen und man kann dran denken, dass jemand nächste Woche Geburtstag hat und ein Geschenk einkaufen, das alles bewegt sich in der Zeit. Aber die wichtigen inneren Prozesse bewegen sich im Augenblick und das ist die vertikale Bewegung. Und die vertikale Bewegung ist erwartungslos sein und sich ganz dem öffnen, was jetzt geschieht. Und indem diese Unterscheidung für alle doch ziemlich sozusagen gekannt wird jetzt und als ein inneres Struktur vorhanden ist, weiß jeder auch schneller zu entdecken, aha, ich bin wieder in der Zeit. Ich richte mich auf Vergangenes aus, auf Zukünftiges. Und weiß jeder dann, wenn er das bei sich bemerkt, schneller sagen, oh stopp, was ist jetzt? Was ist jetzt? Auf Erinnerung verzichten und auf Absichten. Was ist jetzt? Und sich einlassen auf die Übung, um in die Vertikale zu kommen und diesen Augenblick. Das ist dann der innere spirituelle Lehrer, für den ein solches Wissen, eine solche Unterscheidung hilfreich ist, in dem jeweiligen Augenblick zu entdecken, was mache ich gerade? Bewege ich mich in der Zeit oder öffne ich mich dem Augenblick?
Bist du so in der Zeitlosigkeit, dass du am Anfang vom Satz nicht weißt, wie er aus, wie er enden wird?
Ja, dann das ist auch und Zeitlosigkeit ist auch das Sprechen geschehen lassen, ohne das vorher sich auszudenken. Auch das ist so, dass ich dann mein eigener interessierter Zuhörer bin. Für mich ist das Retreat immer auf eine andere Art sicher, spannend und bringt Neues. Also nicht nur durch die Erfahrung, die ich von anderen höre, sondern auch, was aus mir entsteht. Ich würde mich ja langweilen, wenn es irgendwie das Gleiche wäre oder würde mir vorkommen wie ein Papagei. Ne? Das wäre keine gute Sache.
Aber du vertraust dem Leben, dass was rauskommt, richtig ist und verständlich ist irgendwie, ne?
Ja, da vertraue ich drauf und setze mich aber auch manchmal dann hin, in der Pause zum Beispiel. Und so im letzten Retreat war es zum Beispiel, es hat sich in dieser Woche so entwickelt, ich mache oft im Retreat eigentlich sogar regelmäßig einen Tag, wo ich ein bisschen körperlösende Körperarbeit mache. Und in diesem Retreat ist es so gewachsen, dass andere wichtige Dinge da waren und dass ich nicht mich jetzt so bewegt gefühlt habe, zu sagen, so jetzt. Ne? Und dass ich dann jetzt auch denke, sagst du, soll ich das weiter so laufen lassen oder soll ich jetzt noch einen Körperarbeitstag hineinnehmen? Also da bin ich zwischendurch, in der Reflexion bin ich auch so im Wahrnehmen und Möglichkeiten bin ich schon auch. Aber das ist irgendwie so ein kleiner Teil.
Hier sind ja jetzt ziemlich viele Menschen irgendwie auf jeden Fall in den Sessions auf dich ausgerichtet. Ich weiß nicht, über 100 oder 200 sind hier, ich weiß nicht. Ist das eine gewisse Anstrengung für dich auch?
Nein. Aber es kostet viel Energie. Man muss sich das mal überlegen. Wenn man eine Runde Tennis spielt, ist das eine Anstrengung?
Solange es Spaß macht, nicht.
Eben. Und am besten läuft es, wenn es wie von selbst läuft.
Ja.
Die Tennisspieler nennen das in der Zone sein. Die kennen nur dieses
Flow sein, ja.
Ja, genau. Das ist im Flow. Die Tennisspieler haben diesen Begriff in der Zone sein. Aha. Das ist für die so gängig. Ne?
Aha.
So, und trotzdem kostet es eine Menge Energie. Was man zum Beispiel merken würde, oder weswegen im Turnier tatsächlich ein, zwei Tage Pause sein müssen. Sonst wird es nicht gehen. Ne? Und das habe ich in früheren Retreats habe ich das verwechselt. Weil ich mich nicht angestrengt habe, habe ich gedacht, ist genauso erholsam wie ein Urlaub. Und das habe ich gelernt zu merken, dass das zwei verschiedene Dinge sind, dass diese ganz aufmerksam sein auf alle, dass es doch eine Menge Energie kostet, weil ich die Anstrengung nicht verspüre. Ne? Und dass ich deswegen in den Pausen zum Beispiel niemals, manche kommen mit Wünschen, kannst du nicht eine Einzelstunde mitnehmen, sagen, keine Chance zum Beispiel. Ne? Pausen sind für mich wirklich Pausen und dass ich das mehr würdige.
Ja, ich habe auch gesehen im Frühstücksraum heute, du bist dann sehr auf dich ausgerichtet, weil du kannst jetzt nicht jeden persönlich begrüßen, nur weil er hier ist. Ne? Das geht einfach nicht.
Genau.
Das sind einfach zu viele Menschen.
Genau, ich tue das manchmal, dass ich auf jemanden eingehe. Manchmal gehe ich auch sogar auf jemanden zu, wenn ich weiß, der beschäftigt sich mit etwas oder so. Und das tue ich von Fall zu Fall. Und ansonsten bewege ich mich so. Wir haben auch manche Tage, jetzt der Montag, werden wir den ganzen Tag ganz still sein. Wir reden darüber, über das Stillsein. Wir sind nicht vom ersten Tag an ganz still. Wir machen auch manchmal regelrechte Begegnungen in den Pausen. Und ich bin auch ein bisschen nach wie vor ein bisschen unentschieden damit, weil das ganz still sein von manchen auch benutzt wird, um Austausch und so aus dem Weg zu gehen. Die sind froh darüber, weil sie das vermeiden können. Andererseits Austausch, bei dem ich mich ausrichte, auch Wesentliches auszutauschen und nicht so das soziale Geplapper mich hin zu überlassen. Da bin ich insgesamt mit am Experimentieren. Ich denke, wir werden am Montag, jetzt so die zweite Woche, noch nicht am Sonntag, aber am Montag ganz still sein und dann vielleicht abends entscheiden oder am nächsten Tag entscheiden, wollen wir für die restliche Woche diese Stille beibehalten oder nicht. Und dann geht die Entscheidung bisher in der Erfahrung immer so, dass die Menschen das so gut finden, dass sie das weitermachen wollen. Und so, aber dann ist es irgendwie auch aus dem Prozess erwachsen, gewachsen und nicht von vorne eine Regel, die dann ambivalent ist. Aber mit dem Thema bin ich noch nicht ganz zu Ende.
Nimmst du die Menschen, die so im Retreat sind, auch als sehr unterschiedlich wahr? Aber ich meine, auch die Motivation kann ja sehr unterschiedlich sein. Es kann ja auch jemand hier sein, nur seiner Frau zuliebe oder so.
Ist komplett unterschiedlich. Ein relativ großer Teil, also ein Drittel, ein Viertel bis ein Drittel sehen mich zum ersten Mal. Also außer YouTube-Videos und so. Haben also noch nicht mal ein Wochenende gemacht. Ein anderes Drittel, ja wahrscheinlich, ein anderes Drittel kenne ich schon sehr lange. Und dann das dritte Drittel ist so einige Zeit oder kenne ich schon lange und ist nach längerer Zeit wieder aufgetaucht. Es ist komplett unterschiedlich. Sind von 20-Jährigen bis zum 80-Jährigen, weiß nicht, wenn du den Blick, aber war jetzt heute nicht, eine relativ hohe Anzahl von Männern, also immer so zwischen 30-40% Männer, was mir sehr gefällt. Und es ist auch unterschiedlich. Für manche bin ich der erste spirituelle Lehrer überhaupt. Sie beginnen mit der Arbeit. Und so, und andere waren schon auf 10, 20, 30 Jahre auf spiritueller Suche bei 3, 4 verschiedenen Lehrern oder auch jemand 20 Jahre bei einem Zen-Lehrer und so. Auch das mischt sich sehr, In den Jahren sind die Menschen, die vorher bei anderen Lehrern waren, der Anteil hat zugenommen.
Hast du manchmal das Gefühl, du sagst was, vielleicht mit den Menschen, mit denen du arbeitest, und es stimmt nur für den, aber eigentlich für den größten Teil?
Immer. Also das habe ich sogar ein bisschen im Blick, dass wenn ich mit einem rede, dass das, was ich sage, immer auch für die anderen ist. Also das habe ich im Blick. Mhm. Und da schneide ich auch jemanden Dinge ab, wenn er über seine Geschichte oder was reden will und so. Ich habe ja anfangs, als ich das vor vielen Jahren zum ersten Mal mit jemandem eine halbe Stunde da sitzen und was geschieht jetzt, ja, ich denke weiter und so, da habe ich gedacht, oh Gott, kann ich das den anderen zumuten, dass die das, die halbe Stunde das aushalten und so. Aber dann habe ich noch gedacht, naja, das Aufwachen hier ist so wichtig, andere haben 2000 Jahre darauf gewartet und so, das müssen die in Kauf nehmen. War das erste Mal, als ich das gedacht habe, und dann habe ich sehr schnell begriffen, dass die, die da sind, dass denen nichts Besseres passieren kann. Weil erstens gehen die mehr oder weniger mit und manche wachen durch das einfache Mitgehen auf. Aber bei den anderen passiert auch etwas. Weil erstens, sie gehen Teile des Prozesses mit, das Sinken wird bei ihnen deutlicher, die Haltung, manchmal rede ich dann schon auch, dass ich das dann mal, die und die Haltung ist besonders gut und das ist wichtig für die anderen. Dass ich ihm das sage und ihm nicht sagen müsste, weil ich merke, der ist sowieso schon in der Haltung, aber sage das dann für die anderen. Und indem die mitgehen, das Unbewusste lernt dadurch, Aufwachen ist möglich. Erlebe ich jetzt hier heute und 3 Tage später wieder, Aufwachen ist möglich. Allein durch diese innere Öffnung, dass es möglich ist, kann sich die innere Energie darauf ausrichten. Allein das erhöht die Wahrscheinlichkeit um Mehrfaches. So, und es bildet sich auch ein Wissen über die Angst des Atmen, das so und die Angst ist in Ordnung, wenn die auftaucht. Solche Überzeugungen bilden sich da und die sind dann hilfreich für denjenigen, wenn der in einer ganz anderen Situation an dem Punkt ist, wo Aufwachen geschehen kann. Und sonst habe ich das auch immer wieder im Blick, dass ich Dinge sage oder eben ein Thema abschneide oder ein Thema ausführlicher, wenn ich den Eindruck habe, das ist für alle wichtig, das knüpft so, das passiert.
Gibst du irgendwie eine Empfehlung für die anderen? Also sollen die ruhig meditieren, also Augen zu nach innen gucken oder sollen die voll mit der Aufmerksamkeit bei dir
und bei dir? Ich gebe keine Empfehlung, aber es könnte sein, dass ich sowas benenne, dass ich sowas sage, dass es sicherlich einige gibt, die den Prozess jetzt mitmachen. Wenn dem ich den Satz sage, dann kommt es für den, das könnte ich ja auch tun. Ne? Ich gebe keine Empfehlung, jetzt tut das. Das tue ich nicht. Manchmal mache ich eine gemeinsame Übung, zum Beispiel wenn eine Übung in Anführungsstrichen, wenn ein Thema, das könnte da zum Beispiel sein, dass jemand eine Auseinandersetzung mit seiner Krankheit. Und geht es um das Thema des Annehmens. So, und dann könnte es sein, dass ich mit ihm arbeite und dann könnte ich auf die Idee kommen, dass ich sage, so, jetzt macht mal alle die Augen zu und schaue auf dein Leben, wie es im Augenblick so ist und probiere den Satz aus, es darf alles so sein, wie es ist und nimm wahr, wie du innerlich darauf reagierst. So, ich könnte dann also alle einladen, das tue ich, manchmal tue ich das öfter, weil ich auf die Idee komme und zu anderen Zeiten komme ich gerade nicht auf die Idee und dann passiert es nicht.
Wie passiert es, wer gerade nach vorne kommt zu dir zum Arbeiten? Also sprichst du dann jemanden an oder melden sich
Melden
verschiedene
sich.
und wer zuerst oder zuletzt oder wie oder triffst du dann eine Auswahl?
Das ist teils bewusst und teils intuitiv. Natürlich bewusst ist es manchmal, ich nehme den dran, der sich zuerst gemeldet hat. Aber nicht immer. Bewusst ist, dass ich manchmal sehe, Mensch, der hat sich noch nie gemeldet, ne? Dann nehme ich den sofort dran, weil es ist wichtig, sich zum ersten Mal zu melden, was zu sagen, von da ist man anders irgendwie anwesend. Allein, dass man sich einmal gemeldet hat, dann ist so die Möglichkeit des Meldens ist näher, man ist irgendwie näher dran, man ist weniger Zuschauer mehr drin. So, deswegen, wenn jemand sich meldet, von dem ich weiß, der ist noch nie hier, dann nehme ich den ziemlich schnell an. Dann nehme ich jemanden weniger schnell dran, wenn ich weiß, der war gestern schon und vorgestern schon, dann nehme ich vielleicht eher andere dran. Sowas zum Beispiel. So, und dann gibt es auch noch was Intuitives, dass ich so das Gefühl habe, dass der müsste jetzt dran sein. Manchmal kommt jemand, auch passiert auch, dass der in der Pause sagt, Mensch, ich habe mich jetzt schon dreimal gemeldet und sagt, oh Scheiße, ich habe das wirklich nicht gesehen. Dann sehe ich ihn das nächste Mal, wenn ich ihn dann sehe, kommt er dann. Aber es hat auch einen Grund, warum ich ihn nicht gesehen habe, immer wieder. Also auch da weiß man natürlich nicht, wie das funktioniert.
Da bist du auch voll im Vertrauen, dass es sowieso dann alles richtig
Ja,
und stimmig
ja,
funktioniert,
ja.
ja, und passiert. Ja. Und die Rolle, die du spielst, empfindest du das als Tun, die du in so einem Retreat spielst?
Dann muss ich jetzt erstmal so ein richtiges Bild von meinem auch mich hineinversetzen. Empfinde ich das als ein Tun? Meine erste Intuition würde die Antwort geben, ja und nein. So, das ist, glaube ich, dass das die Richtung ist. Im Wesentlichen nein. Im Wesentlichen ist es ein Prozess vergleichbar der Improvisation eines Jazzmusikers, ne? Der sich von dem Geschehen bewegen lässt, mehr Melodie, mehr Ton, mehr Laut, mehr, also Free Jazz, den es ja eine Zeit lang sehr gab, ne? Improvisation. Aber auch damals sagte mir ein Freund, der in einer Jazzgruppe spielte, manche spielen Free Jazz, weil ihnen das andere nicht ausreicht. Und andere spielen Free Jazz, weil sie das andere nicht können, so sagte der Sohn. So, also es ist komplex mit dem Tun und Nicht-Tun. Weil in anderer Hinsicht tue ich, weil ich nehme wahr, an welchem Punkt der Mensch gerade ist, mit dem ich arbeite. Mir fallen manche Dinge ein, die ich aus früheren Prozess mit ihm kenne, aber das spielt keine große Rolle, nur manchmal, dass ich da eine Querverbindung ziehe. Ich tue, indem ich jemanden zum Beispiel, wo ich wieder spüre, der ist am Denken und am Denken über das Denken, dem versuche ich das deutlich zu machen und zum Fühlen bringen. Vorgestern war eine Situation, wo ich fast ein bisschen entgleist bin und dann ein bisschen gegengerudert habe. Entgleist, das war eben ein Tun, aber mehr eine spontane. Da sagte jemand, ja, das Gute an meinen Kopfschmerzen ist, ich habe gefragt, wozu die Kopfschmerzen mit ihrer Fixierung zu tun hätten, die Sechserfixierung. Und sie, das Gute an ihren Kopfschmerzen wäre, weil es würde sie dazu bringen, so sich nur auf das Wichtige zu konzentrieren. Und da ist es aus mir rausgefahren, das ist doch leeres Gerede, habe ich ihr an den Kopf geknallt. Und dann habe ich ein bisschen gegengerudert, indem ich gesagt habe, richtigerweise gesagt habe, das ist, was alle Fixierungen machen. Da habe ich das von ihr so weggenommen. Nämlich alle Fixierungen machen, dass das Üble, was sie tun, als eine Tugend erleben. So habe ich dann weggerudert, sodass sie sich ein bisschen entspannen konnte. Da habe ich, aber ansonsten mag ich das, und da ist mir das auch wichtig, jemandem die Wahrheit zu sagen, weil das ist nicht nur für ihn, sondern es ist für die anderen wichtig. Wenn jemand da rumreden kann und ich ihn nicht mit dem konfrontieren würde, mit Unsinn, was er tut, weil das Wichtige an den Kopfschmerzen, was die Fixierung anging, war, ist die Sicherheit zu schaffen, dass ich mich vor Gefühlen abschotte und dadurch in Kauf nehme, dass ich den Körper anspanne und dass ich dann Kopfschmerzen habe. Aber das Wesentliche ist, dann fühle ich mich anderen Gefühlen gegenüber sicherer, weil die tauchen dann nicht oder nicht in der befürchteten Form auf. Das ist das Entscheidende. Und da merkt man, dass das eben keine Tugend ist und nichts Gutes daraus kommt, sondern nur im Wege steht. Also es ist ein Tun da. Es ist ein Tun da, das bestimmt ist von meinem Wissen über Fühlen, Körper, Empfindungen, über Loslassen, über Hören, Atem hören, ob der frei fließt oder gemacht wird. Das alles ist ein Wissen, das darin eingeht. Und weil das darin eingeht, muss ich das ein Tun nennen, was aber von alleine geschieht, indem es so von alleine auftaucht und ich nicht planend überlegend sein muss. Ne? Selbst das bin ich manchmal, wenn ich zum Beispiel so dazu komme, so jetzt mal alle die Augen zumachen, um sich einer bestimmten Erfahrung zu vergegenwärtigen. Das ist dann zwar angestoßen durch den Prozess, aber dann nehme ich auch eine bestimmte Struktur. Zum Beispiel, ein Beispiel, neulich kam mir eine Übung ganz neu, die ich ziemlich gelungen fand. Nämlich diese Überzeugung, die machen ja auch den Körper, ne? Und so eine Überzeugung, ich muss mich schützen vor Verletzungen, ich muss kontrollieren. Da bin ich dann hergegangen morgens und habe sie in diesen Satz sich hineinversetzen, um dann die Anspannung zu spüren, die dieser Satz macht, und dann diese Anspannung loslassen, um dann einen anderen Satz, habe ich Ihnen dann gesagt, nämlich zum Beispiel, ich kann das Risiko oder ich kann alle wichtigen Dinge, ich bin mir bewusst, dass ich alle wichtigen Dinge im Leben nicht kontrollieren kann und kann das Risiko eingehen, Kontrolle aufzugeben und mich dem Abenteuer der dann entstehenden Lebendigkeit, ich habe jetzt so einen ähnlichen Satz, ne? So, und das fand ich richtig gelungen und das in verschiedenen Sätzen und so. Aber dann habe ich im Nachhinein dann gemerkt, Mensch, was ich hätte noch machen können, wäre diesen positiven Satz, ich bin bereit, Kontrolle aufzugeben, deutlicher, wie spüre ich den im Körper, wie ist der Atem, sodass dieser neue Satz zu einer inneren ganzheitlichen Erfahrung wird und nicht nur als Satz, weil er ist dann verbunden, der Körper merkt dann, ich kann Kontrolle. Und indem man die Körperhaltung einnimmt, vertieft sich dieser neue Satz. Ist nicht nur ein gedankliches, sondern ein ganzheitliches. So, und dann ist der Plan im nächsten Retreat, ich mache ja mal zwei Sommerretreats, in 3 Wochen, diese Übung nochmal zu machen, lass mir das abtippen, sodass ich das, was ich da schon gefunden habe, auch zur Verfügung habe. Aber andererseits diesen neuen Schritt dann noch mit einbaue. Also so ist es auch ein Tun. Ne? Nur an dem Beispiel will ich machen, ist nicht nur, Prozesssummen und so ist auch zwischendurch, sind auch solche Sachen.
Ja, aber es ist zwischendurch ein Tun, was eben auch passiert, ne? Und das irgendwo anscheinend eben, es muss nicht vorgedacht werden, sondern es entwickelt sich spontan.
Richtig, richtig, aber die Übung jetzt im zweiten Retreat ist durch diesen Prozess vorgedacht auch. Also ja. Es gibt auch solche Elemente.
Ja, sie ist vorgedacht, aber sie ist auch kein Muss. Also wenn sie im Moment sich anders anfühlt, dann passiert es anders. Ne?
Definitiv. Aber es ist ein Unterschied zu den überwiegenden anderen Phasen, wo ich sitze und kommt und ich reagiere und bin überrascht über meine Reaktionen und so. Das ist mehr ein Geschehen lassen. Ne?
Also ich bin jetzt schon lange dran, aber ich habe nur eine Frage, die mich wirklich interessiert. Die Retreats, die du machst, sind die auch für dich Retreats? Also in dem Sinne, dass du noch mehr zu deiner wahren Natur findest oder tiefer gehst oder ist da nichts mehr tiefer zu gehen oder kann da nichts mehr wahrer werden von der Natur? Wie ist es für dich? Sind es für dich auch Retreats?
Ja. Ja. Aber so Auseinandersetzungen im Leben, so gerade in den letzten Jahren die Auseinandersetzung mit der Krankheit meiner Freundin, das war ein deutlicherer Prozess der Vertiefung, des Annehmens und der Vertiefung und des Stillerwerdens. Das fällt mir da eher ein. Die Retreats sind für mich auch schön, weil diese zwei Wochen mit den Pausen, diesem Rhythmus für meine Seele erholsam. Weil mein Leben, ich habe ein bisschen, wenn ich mit dem Leben anderer spirituellen Lehrer vergleiche, ist mein Leben ein bisschen aktiver. Zum Beispiel verfolge ich gerade ein Projekt, die 7 Schritte, die ich vorhin genannt habe, die habe ich bei Johannes Tauler, diesem Meister Eckhart-Schüler, genau wiedergefunden. Und darüber bin ich schon seit längerem dabei und jetzt bin ich zum Glück dabei, das jetzt auch fertigzustellen, ein Buch zu schreiben, mit der Hoffnung, dass das Theologen und Ordensmenschen vor allem erreicht, um da hineinzuwirken, um ihnen aus der christlichen Mystik das Geschehen lassen statt einüben zu vermitteln und die Möglichkeit, Erleuchtung zu finden, nahe zu bringen und ihnen zu zeigen, dass Johannes Tauler, es hat mich selber ganz schön fassungslos gemacht, dass ich nicht nur das Fühlen, sondern alle 7 Schritte bei Johannes Tauler wiederzufinden sind. Alle 7 Schritte sind wiederzufinden und für jedes haben wir dann die Zitate gesammelt, wie Johannes Tauler das jeweils sieht. Es ist einfach eine unglaubliche Übereinstimmung. Ich hätte nicht erwartet, wie wir mit der Forschung angefangen sind, dass das so vollständig 1:1 identisch sind, bis auf den Körper. Da waren die damals auch noch nicht so verspannt und haben die im Kloster sowieso den ganzen Tag gesungen aber der ganze Körper war noch nicht das, was er heute an Verspannung mit sich bringt. Ja, so und da, dann habe ich mich mit dem Psychotherapeuten, habe ich ein Projekt gehabt, ein Symposium nochmal, um andere einzuladen, um das da hineinzubringen. Also insofern bin ich nicht nur in meiner Insel von, ich mache Retreats und dann erhole ich mich und dann warte ich, bis wieder ein Retreat da ist, fahre irgendwo hin, genieße die Landschaft und mache da 5 Tage und so, sondern mein Leben ist auch ein bisschen so bestimmt von in gesellschaftliche Bereiche, mit Lehrern sind wir jetzt ein Projekt, was so langsam anfängt. Und das macht mein Leben nicht so ruhig und kontemplativ und in der Stille schweben, wie es sein könnte. Nein, nicht wie es sein könnte, weil es kommt wahrscheinlich durch meine Sozialisation und zum gewissen Impuls, auch gesellschaftliche Räume zu entwickeln und eine Analytikerin hat mal einen schönen Begriff gefunden, was kulturell präsent ist. Sie sagt, kulturell präsent ist das, wo man ein bisschen schlechtes Gewissen hat, wenn man auf der Party nichts dazu zu sagen weiß. Ne? Wenn man über Klimaschutz auf der Party jetzt, was ist das denn? Das ist dann, ja, das geht nicht. So, aber übers Aufwachen, das ist noch nicht gesellschaftlich präsent. Da ist auf der Party, da kriegen die Leute eher Sorge, wenn jemand davon anfangen würde zu reden. Stell dir vor, auf der Party sagt, ich bin erleuchtet und ihr, dann fangen die auch an, sich Sorgen zu machen. So, und dafür zu sorgen, dass das gesellschaftlich verbreitet wird, die Möglichkeit, die Option, dass es das gibt, dass es das nicht nur im Himalaya gibt, sondern in der sozialen Realität heute. Das ist mir ein Anliegen und das macht mein Leben ein bisschen bunter, aber auch
ja, es ist einfach schön, dem Herzensanliegen zu folgen.
Ja, genau, ne? Genau. Ich kann nicht anders. Ne?
Ja, man kann nicht anders und es ist gleichzeitig das eigentlich das Schönste. Ne?
Richtig, richtig. Aber andere Lehrer schaffen es offensichtlich, mehr in ihrem Angenehmen, was sehr schön ist, nur arbeiten, wenn man muss und nicht, wenn man muss, sondern wenn man ein schönes Retreat macht und ansonsten in seinem Garten sitzen und was weiß ich, so ein Leben ist ja auch schön. Ne?
Also die Lehrer, die ich kenne, die meisten sind doch ziemlich beschäftigt.
Ja, also, ja. Auch mit solchen Widerständigkeiten, das habe ich nämlich, ich bin nicht nur beschäftigt, sondern mit dem Psychotherapeuten habe ich richtige Kämpfe ausgefochten. Richtige Kämpfe ausgefochten. Die Psychotherapeutenkammer hat dann Gutachten eingeholt über meine Arbeit. Die atheistischen Kammervertreter sind plötzlich bei der Kirche angefragt, also beim Sektenbeauftragten angefragt, dass er ein Gutachten über meine Arbeit zu machen. Also solche Dinge. Ne? Also nicht nur aktiv sein müssen, sondern richtige Auseinandersetzung führen.
Aber dein Gesicht, meine ich, anzusehen, dass dir das Spaß macht, dass dir das Freude macht.
Ist es. Es macht mir Spaß und ich bin so dankbar, weil diese Auseinandersetzung, gerade diese Auseinandersetzung über einen langen Zeitraum ging, weil ich nämlich bestimmte Seminare als Fortbildung anerkannt bekommen wollte, ne, für Psychotherapeuten. Ne. Das zog sich über Jahre hin und hat mich dahin gestoßen, die ganze Psychotherapie nochmal zu durchdenken und den Zusammenhang von Wachstum und so zu durchdenken und war ein großer Gewinn für mich. Also insofern mag ich das nicht missen, aber war auch ganz schöne Arbeit und auch Widrigkeiten. Ne? So, das ist es, Widrigkeiten. Also das sind ja Dinge, wo die Stille immer ein Stück in den Hintergrund geschoben wird. Und so war ja die Frage. Und so aus so einem Retreat gibt's nahezu kein Telefon und dieses, natürlich ist das auch schön für mich.
Ja, aber es gibt auch jede Menge andere Herausforderungen, ne?
Ja.
Die dich auch auf dich selber zurückwerfen, also auf ja, was immer das ist.
Genau, ja. Genau. Das ist das Leben und das sind andere Menschen, das sind solche Dinge, die Auseinandersetzung mit dem entscheidet immer darüber, ob ich Struktur wieder lebendig wird oder ob das Aufwachen vertieft, wobei es nicht dazu führt, dass die Erfahrung der Unendlichkeit, die war bei mir von Anfang an extrem und Ich habe da großes Glück gehabt und auch das Glück, dass ich diesen Prozess, den ich vorhin beschrieben habe, mit dem Sinken und dem Engerwerden und dem Atmen und so weiter, dass ich den an mir wahrgenommen habe und beobachtet habe. Und andererseits schon, ich glaube, dass der andere Menschen auch widerfährt, aber die können den hinterher nicht berichten, was mit Erfahrung und Verstehen zusammenhängt und verbalisieren können und so. Ich glaube, dass viele, manche reden ja auch, Eckhart Tolle berichtet auch von einer Erfahrung des Fallens und so, ne? Und ich glaube aber, wenn ich mit dem Atem zum Beispiel, manche nennen den Atem etwa, oh, es wird so eng. Und die denken, das ist was Schlimmes. Ne, weil eng ist immer was Schlimmes. Oder es zieht sich bei mir so zusammen. Es ist einfach nur, dass der Körper ausatmet. Wenn ich das so nenne, dann werde ich das nicht als ein positives Moment erinnern. Ne? Vielleicht sogar ganz vergessen, weil die Erfahrung, insofern glaube ich, dass das vielen so erfahren, so geschehen ist, zum Aufwachen, aber dass sie dann nicht darüber berichten können. Und ich glaube auch, das, was mein Lehrer auch sagte, dass Aufwachen auch anders geschehen kann, das, die Erfahrung mache ich auch, geht auch schrittweise, aber selten. Und ja, und ist manchmal das Aufwachen, dass man sagen kann, dass dieses Fallen in die Tiefe dann noch nachzuholen ist. Auch daran muss man denken. So, jedenfalls.
Aber muss es wirklich immer ein Fallen sein? Kann nicht auch genau das Gegenteil sein, dass einfach einmal
Fallen. Ist Fallen. Und das ist zum Beispiel auch, Johannes Tauler beschreibt das, das habe ich erst Jahre nach dem entdeckt. Und da rätseln die auch darüber, die Johannes Tauler-Forscher, warum redet er immer von dem Fallen und warum so oft? Und so. Es ist wirklich ein Fallen. Der einzige Analogie gibt es bei Nahtoderfahrungen, die fühlen sich durch einen Tunnel gezogen. Der ist immer waagerecht. Der geht auch nicht nach oben, der ist immer waagerecht. Das ist merkwürdig, dass der bei denen immer waagerecht ist. Und genauso ist die Erfahrung des Fallens immer senkrecht nach unten. Es ist ein regelrechtes Erleben von ich falle. Man weiß nicht, wer ist die. Es ist nicht der Körper, sondern ein innere Wahrnehmungszentrum, das ich als ich bezeichne, das fällt. Ich falle, 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 falle. Dann wird es enger, enger, falle, sinke, langsamer, schneller. Es ist ein ganz plastischer, nichts Visuelles, ein plastischer Erfahrungsprozess.
Okay. Also ich frage jetzt nichts mehr, höchstens, wenn du noch was hast, worüber du sprechen möchtest.
Nee, ich auch.
Fühlt sich jetzt rund an.
Ja, fühlt sich sehr rund an. Deine Fragen waren sehr, sehr gut. Sehr gut waren die.
Unser Interview fällt ins Ende zusammen.
Ja.
Gut. Vielen Dank.
Ja, dir auch, dass du diesen ganzen Aufwand, überhaupt, dass du den ganzen Aufwand betreibst, ohne Einnahmen, ohne Geld, dieses Jetzt-TV machst, das ist ein großer Gewinn für die ganze spirituelle Szene der Deutschlands und darüber hinaus. Also das ist bewundernswert und ein ganz, ganz großes Glück für Connection, hat gearbeitet und so, aber dann wurde es nicht mehr richtig verkauft, dann haben die erst Satsang gestrichen in ihren Heften und dann ist das Heft ganz zu Ende gekommen, ne? Weil es an Geld und Einkommen gebunden war und dass du einfach das so machst, ist ein unglaublich seltenes Glück.
Ja, es soll einfach so passieren.
Ja, genau.
Okay, vielen Dank.